Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Hebammenzeit.
Immer anders und immer neu. Und Mensch, eine Woche ist wieder vergangen. Letzte Woche saßen wir hier, also gefühlt saß ich eigentlich gestern mit dir hier, aber als ich mir gestern ein paar Notizen zum Wochenrückblick gemacht habe, da fällt einem ja doch auch relativ viel ein, weil ich dachte, was erzähle ich denn die Woche? Und wenn man dann mal wirklich drüber nachdenkt, was alles passiert ist, ja, ist doch immer wieder erstaunlich.
Ja, und was, wo wir uns auch sehr drüber gefreut haben, ist euer vieles liebes Feedback, was wir über sämtliche Kanäle erhalten haben. Ihr habt euch so gefreut, dass es mit einem Podcast von uns weitergeht und viele waren sehr überrascht, dass wir nochmal den Schritt gegangen sind und ein neues Format jetzt nochmal ins Leben gerufen haben und
immer anders, immer neu. Also man kann nicht immer anders Überraschung sagen.
Und wir selber haben uns die Folge auch nochmal angehört und müssen sagen, der Ton, der war noch nicht ganz optimal.
Das Licht am Schluss, es wurde dunkel.
Genau, für YouTube. Und vielleicht für euch auch nochmal wichtig zu wissen, warum ist das vielleicht auch so jetzt nochmal anders? Wir müssen uns reinfitzen. Wir sind jetzt hier in unserem eigenen Hallo Hebammen-Studio und ja, man kann viel vorher testen, man kann auch viel ausprobieren, aber letztendlich, wenn es dann wirklich live ist und der Podcast aufgenommen wird, da muss man so ein bisschen vertrauen auf die Technik. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Marie, aber mir fällt das ja manchmal so ein bisschen schwer, ne, mich dann drauf zu verlassen.
Wir mussten auch, glaube ich, einfach wieder so ein bisschen reinkommen. Mhm. Also ich glaube, wir haben viel Podcast-Folgen schon aufgenommen, aber ich glaube, da müssen wir jetzt, wie du sagst, auch erstmal so wieder ein bisschen reinkommen. Ich war auch super aufgeregt.
Ich auch, total.
Obwohl ich ja hier, also mit dir in unserem Büro sitze, zu Hause, Hometown sozusagen, keiner schaut uns irgendwie zu oder macht oder tut, aber es war irgendwie aufregend, wieder mit dir zu erzählen, anders zu erzählen. Man kommt ja dann auch so in Routinen rein. Das letzte Format, das ging uns am Schluss wirklich, glaube ich, von der Hand weg. Wir wussten so ein bisschen, wie bauen wir das auf, wie passiert es, was erzählen wir, wie erzählen wir es auch. Und jetzt neu zu erzählen, ist auch wieder neu zu hören. Wie kommt man rüber, also beziehungsweise wie können wir die Themen jetzt anders auch vermitteln? Das ist schon wirklich spannend.
Total.
Da entdecken wir uns auch nochmal komplett neu,
komplett,
ne? Nicht nur den Podcast.
Ja, absolut. Und was ich auch gemerkt habe, das Schöne ist ja, wir könnt das ja auch jetzt hier über YouTube per Video verfolgen. Also ich,
hallo.
Hallo. Ich wurde irgendwann immer entspannter, lümmelte regelrecht hier in meinem Sessel. Na, ist kein Wunder, dass der Ton dann auch irgendwann, ne? Ich meine, wenn das Mikro und ich quasi kilometerweit voneinander entfernt sind.
Ach, du hast dich halt so wohl gefühlt.
Ich habe mich richtig wohl gefühlt.
Gemütlich. Es war so schön, einfach hier genau zu erzählen. Dann genau. Machen wir es ja diese Woche direkt nochmal.
Genau. Und mit dem Video war es auch noch nicht so ganz perfekt. Auch da feiern wir noch so ein bisschen dran. Ne? Ein bisschen Deko ist auch noch auf dem Weg. Also wir haben eine Lampe gefühlt schon vor, also zum Zeitpunkt unserer Geburt, habe ich mal das Gefühl bestellt.
Ja, wir mussten sie jetzt halt nochmal zurückschicken, weil die dann doch nicht richtig war. Es wird sich also noch so ein bisschen einiges tun. Auch das Feintuning wird nochmal etwas kommen. Aber ich glaube, da dürfen wir ja auch reinwachsen. Neue Projekte müssen ja auch nicht von Start immer 100% perfekt sein, obwohl wir uns immer sehr viel Mühe gegeben, dass es so ist. Aber ein paar Stellschrauben dürfen wir auch drehen. Ja, hoffentlich seid ihr noch ein bisschen gnädig mit uns. Zumindest noch mal 2-3 Folgen. Und dann, glaube ich, haben wir uns auch wieder eingekauft.
Unsere Routinen gefunden.
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Auf jeden Fall in dieser Folge heute gleich sein wird, wie in der letzten auch. Wir haben unsere 4 Kategorien wieder mitgebracht.
Das großartiger Kategorien. Ja. Ich freue mich da schon sehr drauf. Einmal natürlich der Rückblick der Woche, dann unseren Hebammenwissen-Teil. Da haben wir heute ein sehr spannendes Thema für euch auch mitgebracht. Freue ich mich sehr, wenn ich gleich mit dir darüber ins Gespräch kommen kann.
Wir wollen schon verraten, oder?
Sollen wir es schon erzählen?
Ich finde schon.
Okay, jetzt verrate es.
Es geht um den Babyschlaf.
Emotional. Ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, es würde noch mehr Kinder auf der Welt geben, wenn das Thema Babyschlaf nicht wäre.
Definitiv. Und kleiner Spoiler, schlafen wie ein Baby? Naja,
wo das herkommt, wissen wir nicht. Ob man das möchte, das haben wir uns dann auch gefragt. Wir werden das vielleicht auch im Laufe der Folge beantworten. Dann natürlich als 3. Kategorie eure Frage. Aus der Community haben wir auch eine ganz tolle zugeschickt bekommen, freuen wir uns auch. Dürfen wir heute mal richtig unseren persönlichen Senf dazu geben, ne, was wir davon halten. Und natürlich die Entdeckung der Woche. Ich bin diese Woche dran.
Bin sehr gespannt.
Es wird nicht ganz so lustig vielleicht wie bei dir, aber ich habe mich thematisch ein bisschen der Zeit angepasst und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
Ich kann es nicht erwarten.
Einige Infos habe ich dazu zusammengesucht. Ich habe auch schon tatsächlich für die übernächste Folge, wenn ich wieder, wir wechseln uns ja mal ab, also eine Woche bringt die Anja die eine Entdeckung der Woche mit und die nächste wieder ich, habe ich schon auch noch ein Thema. Das
sehr
wird dann
gut.
Wieder ein bisschen lustiger.
Sehr
da gut. Bin ich sehr drauf gespannt, aber jetzt kommt dann erstmal dieses.
Da war aber richtig was los. Uiuiuiuiuiui. Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Ja, Marie, auf einer Skala von 1 bis der Postbote bringt eine Überraschung. Wie war deine Woche?
Der Postbote bringt eine Überraschung.
Ich habe mir kurz, als mir das in den Sinn kam, habe ich mich gefragt, gibt's das eigentlich? Also ist es ein Brief, ist es meistens einer vom Finanzamt?
Ja, nee. Aber umso schöner, wenn doch ein Brief im Briefkasten liegt, ne, mit einer Anschrift wirklich vielleicht noch handgeschrieben, was wirklich drauf ist, oder ein Überraschungspaket vom Postboten, was man aufpacken darf. Oh, also, ich freue mich darüber immer sehr.
Also ich sag's mal so, ich hatte sowas gefühlt Ewigkeiten nicht. Ich wäre bereit für kleinere oder auch größere Überraschungen. Ihr könnt sie mir gerne zuschicken.
Bin ich offen. Vielleicht mache ich so eine Weekly-Überraschung, die ich dir jetzt immer nach Hause schicke. Weißt du, mal so eine Karte oder
ein Paket. Ich würde es lieben.
Vielleicht einmal die Woche ist zu ambitioniert. Einmal im Jahr vielleicht. Oder einmal im Monat.
Aber es ist ja wirklich auch was Schönes, ne? Wenn du so bei sonst ist ja irgendwie, wenn du irgendwie was bestellst oder brauchst irgendwie immer das gleiche Rechnung, irgendwas. Ja, aber so eine schöne Überraschung, das ist was, was einen Tag erhält.
Ja, total. Ja. Man freut sich ja, dann kann man was auspacken, man macht das auf, man weiß davon nichts. Also sehr schön, danke von 1 bis Überraschungsgeschenk.
Postbote bringt eine Überraschung.
War meine Woche so auf einer 3 bis 4. Also
keine Rechnung vom Finanzamt.
Keine Rechnung von, vielleicht so eine Rechnung. Jetzt auch nicht. Aber ja, das Problem ist, es kursiert ja gerade die Krankheitswelle en masse. Also ich glaube, gefühlt jeder ist gerade krank. Und uns hat es natürlich auch erwischt. Ich bin auch noch so ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht auch, dass ich nicht so eine ganz klare Stimme habe heute. Das tut mir sehr leid. Ich bin noch ein bisschen nasal unterwegs, aber die Woche...
Steht dir.
Naja. Aber ja, die Woche war etwas durchwachsen, eben mit Krankheit durchzogen, meine Tochter krank. Und auch man leidet ja dann auch immer selbst so mit. Und ich finde, auch wenn man selbst einfach mit krank wird, dann ist das einfach nochmal so ein bisschen anderer Schnack. Deshalb schaue ich jetzt aber positiv in die Woche. Es geht wieder bergauf. Wir kommen zurück ins Leben. Und deshalb hoffe ich, dass jetzt diese Woche einfach ein bisschen, ja, wieder krank, also von der Krankheit, dass wir da ein bisschen loslassen und ein bisschen energiereich an die Woche starten.
Gerade sind gefühlt hier auch an jeder Ecke und Ende sind die Leute krank. Also mal gesund zu bleiben ist gerade echt wirklich schwierig. Ja. Also das ist kein Wunder, ne, dass es dann, eigentlich du bist ja schon jemand auch, der selten krank wird.
Ja, eigentlich, beziehungsweise glaube ich, halten wir einfach auch viel aus. Also wir stecken schon einiges weg. Aber diesmal auch dieser, also ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen eklig, aber die ganze Rotz.
Alles lief.
Furchtbar. Nicht nur im Wochenbett triebt es aus allen Löchern, auch bei Erkältungen dieser Art. Es ist ja wirklich eine Art für sich. Aber naja, muss man eben durch. Und ich glaube, es geht sehr vielen Familien gerade da draußen aus. Und deshalb haltet durch, werdet schnell wieder gesund. Und gute Besserung an dieser Stelle auch nochmal an die, die vielleicht gerade noch mittendrin stecken.
Das Gute ist ja dann immer, wenn du es jetzt vielleicht durch hast, erledigt hast, ist es jetzt erstmal vorbei. Obwohl bei den Kindern weiß man es immer nie, dass das eine durchkommt, das nächste
zumindest, ja. Wir drücken die Daumen. Wir denken sehr positiv. Aber wie war deine Woche?
Ja, meine Woche war sehr stressig. Also wie zu erwarten war, ich hatte es ja letzte Folge schon so ein bisschen an den Raum gestellt. Natürlich haben dann 2 der Frauen, die ich begleite im Februar, am selben Tag geboren, sind am selben Tag nach Hause gegangen. Und als die nach Hause gegangen sind, kam schon die Nachricht der 4. im Bunde. Das Kind ist da. Ich mache mich dann auch demnächst auf den Weg nach Hause. Und zusätzlich hatte ich noch Dienst im Kreissaal, Nachtdienste. Und da kam natürlich alles auf einmal, ne, wie es irgendwie zu erwarten war. Und ja, im Kreissaal waren wir auch sehr spärlich besetzt, krankheitsbedingt. Auch da hat die Krankheitswelle zugeschlagen und es war auch kein, also wir sind normalerweise ja in 4er Hebammenbesetzung. Diesmal waren wir schon vornherein nur zu dritt. Und ich war gesundheitlich auch nicht ganz topfit. Aber da heißt ja dann irgendwie 10 zusammenbeißen und durch, weil noch eine Hebamme weniger. Also dann geht's halt wirklich gar nicht. Und wir hatten insgesamt 3 Geburten, vaginale Geburten, die wir begleitet haben im Team. Wir hatten einige stationären Aufnahmen, sowohl mit Geburtsbeginn, aber auch zum Beispiel mit Verkürzung des Gebärmutterhalses, CTG-Kontrollen, Abklärung bei Beschwerden. Also es war irgendwie immer gut, was zu tun. Wir haben es aber im Team sehr, sehr gut geregelt bekommen. Was ich spannend finde, und das war dieses Wochenende wieder durchweg, sind diese Duplizitäten der Fälle. Oder alle guten Dinge sind 3, sagt man ja auch. Mhm. Wir hatten 2 Geburten, wo die Kinder einfach einen eigenen Kopf hatten und so durchs Becken wollten, wie es halt einfach nicht funktioniert. Ne? Es gibt geburtsmögliche Einstellungen, es gibt geburtsunmögliche Einstellungen. Ne? Und diese Kinder haben wirklich gesagt, nee, sie wollen da so durch und nee, so geht's ja aber nicht. Und dann haben wir da wirklich gebastelt und getan und gemacht und verschiedenste Positionen ausprobiert, verschiedenste Bewegungen ausprobiert. Dann musste auch eine PDA gelegt werden, dass es überhaupt irgendwie geht. Also da musste so das ganze Hebammenkönnen irgendwie auspacken. Und bei beiden hat es dann noch gut funktioniert. Die haben sich dann doch noch überzeugen lassen, sich richtig ins Becken geburtsmöglich einzustellen und wurden dann noch vaginal geboren. Aber da kommst du auch als Hebamme wirklich ins Schwitzen, weil du dann irgendwie so an dem Punkt bist, wo du dann irgendwann denkst, oh Gott, jetzt hoffentlich, na, geht's
lässt
voran.
Dieses Menschlein sich vielleicht doch mal überzeugen, dass der andere Weg der bessere ist.
Ja, und dann war es auch noch so, eine Kollegin sagte schon zu Dienstbeginn am Samstag, also momentan bei mir läuft keine Geburt von A bis Z wirklich glatt. Also irgendwas ist gefühlt gerade immer. Also entweder schon während der Geburt oder dann in der Nachgeburtsphase. Und ich so, beschreib's doch jetzt nicht, alles wird gut. Diesmal ist alles wirklich perfekt. Und Geburt lief reibungslos und wirklich Nachgeburtsphase, die Plazenta ließ sich bitten und betteln, machte da wirklich echt Probleme. Da hat es wirklich alle Hände gebraucht und für einen kurzen Moment auch alle Kapazitäten. Und zum Schluss wurde auch die gut geboren, aber auch da erstmal kurz Stresslevel hoch. Und wenn du eh schon spärlich besetzt bist, musst du dann mal ein bisschen jonglieren und koordinieren. Aber es hat alles, ja, soweit dann gut funktioniert. Und ich habe dann schon zu jemandem Anschluss gesagt, also ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen dich mal ausräuchern. Also wenn sich das jetzt so durchzieht und du sagst, das ist jetzt wirklich schon seit einer Weile bei dir, müssen wir dich wirklich mit Salbe mal ein bisschen ausräuchern. Also,
wir müssen hier auch mal irgendwann die Spirale durchbrechen.
Es reicht jetzt
es
mal.
Ist also, jetzt gut.
Heißt du, es geht ja dann weiter. Irgendwann möchte keine Kollegin mehr mit dir arbeiten. Ja, jeder meint dich. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber so ist es manchmal ja, einfach. Es ne? zieht sich so von A bis Z durch und du zweifelst dann schon irgendwann an dir selber, ne? Weil du einfach denkst, das kann doch nicht sein, ne? Dass das jetzt schon wieder bei mir hier ist. Aber ja, das sind halt so schicksalhafte Verläufe, das kannst du ja vorher auch nicht beeinflussen.
Hat man ja auch manchmal einfach nicht in der Hand. Und dann kommt es ja doch, wie der Zufall dann doch möchte, dass sich genau, wie du gerade auch gesagt hast, manche Dinge einfach häufen. Und dann wird es auch eine Zeit geben, wo es vielleicht auch wieder loslässt. Aber ja, in diesen Sekunden zweifelt man trotzdem.
Ja, absolut. Haben wir Hebammen ja alle aber. Also total. Das ist auch nochmal, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Aber ich muss wirklich sagen, ich war dann froh, wo die zwei Nächte geschafft waren. Ich auch alle Hausbesuche, denn es waren noch drei Hausbesuche im Anschluss am Sonntag dann, wo ich das alles erledigt hatte und mich hinlegen konnte. Mein zweiter Fuß war kaum unter der Bettdecke, war ich eingeschlafen. So hundemüde war ich und war froh, dann auch die Nacht eben nicht mehr in einem Kreißsaal verbringen zu müssen. Also zusammenfassend kann man sagen, meine Woche war so wie der Paketbote, das ist mir tatsächlich schon passiert. Der Paketbote bringt einen Blumenstrauß, den er vergessen hat, und es ist Sommer. Das ist mir wirklich schon passiert. Ich habe im Sommer zwei Jahre her, habe ich einen Blumenstrauß von einer Freundin geschickt bekommen und der wurde wahrscheinlich vergessen übers Wochenende. Stand der entweder da in dem Paketdepot oder im Auto oder was auch immer. Und ich freue mich, ne, man sah von außen schon Paket, es ist eine Blumenlieferung. Ich pack den aus und wirklich die Köpfe hingen. Da war noch so Deko wahrscheinlich so zum Kraut drin. Das war schon, das bröselte runter. Also der Strauß war wirklich, den konntest du dir nicht mehr hinstellen. Da war ich wirklich im ersten Moment, haben mich so gefreut und dann war ich so traurig. Und dann hat sie das auch dann reklamiert dann damals, ne, weil ja einfach dieser arme Strauß
zu lange verweilen musste
und zu wenig Wasser hatte. Aber so war meine Woche.
So war deine Woche.
Ja, so ein bisschen.
Mensch, Anja, da hast du wirklich einiges geleistet und ich glaube, dass viele Familien dir sehr, sehr dankbar waren, dass du sie begleitet hast und vor allem auch diese kleinen Menschlein mit deiner Hebammenkunst herausgebastelt hast und sie auf vaginalen Wege geboren werden konnten. Aber wir blicken jetzt positiv in die Zukunft und ich hoffe, dass der nächste Blumenstrauß, der ankommt, nicht verwelkt,
wenn ich überhaupt mal wieder einlege.
Er kommt. Ich verspreche es dir. Dann, ja. Schauen wir doch einfach mal positiv in die Zukunft.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebamme wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt. Und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Das habe ich ja noch nie gehört. Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
Unsere zweite Kategorie hat begonnen, unser spannendes Thema für heute. Wir haben es ja am Anfang der Folge schon verraten. Es wird um das Thema Babyschlaf gehen. Ich glaube, wirklich ein sehr emotionales Thema, was einen sehr belastet, sehr beschäftigt, wenn man ein kleines Kind, ein kleines Baby hat. Und genau deshalb dachten wir greifen das heute mal auf und werden euch ein paar mehr Informationen einfach dazu geben. Der Neugeborene schlafen ja wirklich oft unruhig und Eltern kämpfen mit dem Schlafmangel. Und man sagt nicht umsonst, dass Schlafmangel auch eine Foltermethode sein kann und auch ist. Und wenn der Schlafmangel irgendwann einfach sehr hoch ist, die Energie immer mehr nachlässt, dann wird das einfach sehr anstrengend und sehr belastend. Und man sucht, ich glaube, man greift nach jedem Strohhalm, den man irgendwie nur findet, dass man einfach eine Mütze mehr Schlaf bekommt. Und das sorgt natürlich auch für Unsicherheiten der Eltern. Was ist denn eigentlich der normale Schlaf? Was bedeutet das? Wie viele Stunden kann mein Kind schlafen? Muss mein Kind schlafen? Weil alle Neugeborenen ja auch so unterschiedlich sind.
Ja, und was sich da auch direkt anschließt, sind diese vielen gut, oft gut gemeinten Ratschläge, die man einfach bekommt. Aber oft sind sie ja auch einfach widersprüchlich, ne? Da hört man von den älteren Generationen, du musst dein Kind halt schreien lassen, dann schläft das schon irgendwann. Oder du hörst da auch wiederum, nee, sofort reagieren. Und da wissen halt viele jetzt nicht, was ist denn jetzt richtig? Das, was meine Schwiegermutter jetzt gesagt hat oder das, was ich irgendwie in einem Buch gelesen habe, was ganz aktuell ist. Und das sorgt natürlich auch für Verwirrung bei den Eltern, ne? Zusätzlich. Und was man auch echt sagen muss, es kursieren unglaublich viele Mythen und auch Fehlinformationen da draußen. Also
total.
Egal, ob über Social Media oder über das Internet, Suchmaschinen allgemein, da weißt du ja gar nicht, ja, du kannst aber manchmal gar nicht einordnen. Ist das jetzt ein Mythos, ist das eine Fehlinformation oder ist das ein Fakt? Deswegen wollen wir da heute einfach euch einen wissenschaftlich fundierten, aber auch einen alltagstauglichen Überblick einfach geben, mit dem ihr wirklich was in eurem Alltag anfangen könnt.
Und ich meine, wir sehen es ja auch in unseren Wochenbettbesuchen, die wir auch bei den Familien machen, dass es wirklich ein Thema ist, das sehr herausfordernd sein kann und wo sehr viele Fragen auch immer zukommen. Tagsüber schlafen die Kinder viel, nachts sind sie wach. Ab wann braucht man einen Rhythmus, ab wann irgendwie nicht? Also es ist ja in jeder Familie kommen dieselben Fragen. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, wie du gerade gesagt hast, dass wir fundiertes Wissen weitergeben, wissenschaftlich belegtes Wissen, was hat die Forschung bis jetzt rausgefunden, wie funktioniert auch der Babyschlaf. Bis Stand jetzt, was wir wissen, ist es ja immer noch zum Teil ja nicht ganz erforscht, aber ich glaube, damit kann man zumindest mehr anfangen oder auch wenn man gewisse Dinge einfach versteht oder gehört hat, dass man sie einordnen kann und auch wenn die Nächte schlimm sind, dass man sich vielleicht daran erinnert und etwas besser damit umgehen kann.
Bevor wir gleich richtig tief in die Thematik gehen, Marie, würde mich noch interessieren, wie war es mit dem Schlafen bei deiner Tochter und bei dir?
Ach, ich glaube, normal, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn man es gibt ja, finde ich, immer so ein paar Hochs und Innovatives. Es gibt ein paar Monate, da läuft's besser. Ich weiß noch ganz genau, als sie ungefähr so 6 Monate war. Das deckt sich nicht so ganz mit dem, was wir hier gleich sagen. Das wissen wir auch und da gehen wir auch später nochmal zu drauf ein, wo viele ja sagen, der Schlaf wird besser, wurde er bei uns katastrophal. Also es waren wirklich schon sehr herausfordernde Nächte mit dabei. Aber man weiß, oder ich glaube, was man ja lernt mit der Zeit, auch wenn die Kinder größer werden, es ist eine Phase und die vergeht. Man muss da einfach durch. Und ich glaube, das muss man trotzdem selbst erleben, damit man es versteht. Viele sagen das einem, aber selbst wenn man in dieser Phase steckt, will man das nicht hören, weil es ist so furchtbar, wenn dieses Kind wirklich jede Stunde aufwacht oder jede Dreiviertelstunde, jede halbe Stunde. Und ich habe sie halt nachts auch sehr viel gestillt, dann kam das dazu, dann war das körperlich einfach sehr irgendwann anstrengend und mein Energielevel war irgendwann sehr gering, aber ich glaube, wir haben es trotzdem gut gemeistert, es wurde dann besser mit der Zeit, jetzt ist sie 2,5, jetzt schläft sie gut, also was heißt, jetzt habe ich es gesagt, ne? Wo ist Holz? Was heißt gut? Also durchschlafen immer noch nicht, also klar wird sie auch 1-2 Mal immer noch wach, aber so in dem Rahmen, dass man sagt, Es ist erträglich, es ist okay, man kann die Tage wieder gut meistern und man kommt wieder rein. Und das Schlimmste war ja, finde ich, damals auch noch bei mir, ich hatte ja diesen schlimmen Haarausfall. Also ich weiß nicht, ob du dich an meine Frisuren erinnerst, die danach
wunderschön gewachsen sind. Wunderschön sahst du aus. Du hattest wirklich die wildesten Frisuren, aber sie standen dir alle ausgezeichnet. Pony mochte ich besonders, dein Mini-Pony.
Wirklich zwischenzeitlich gar keine Haare mehr auf dem Kopf. Und wenn so Sachen natürlich dann auch noch dazukommen, wo man echt denkt, oh. Aber ich glaube, diese Phase können sehr viele Eltern und Mütter relaten. Und wie gesagt, es ist eine Phase, die vorbeigeht. Aber ich glaube, wenn man drin steckt, ja, es gibt Schöneres. Wie war es bei dir?
Meine Tochter war und ist bis heute eine sehr schlechte Schläferin. Da erzähle ich jetzt, glaube ich, auch nichts Neues. Die hat 3 Jahre lang, es war so ein bisschen über 3 Jahre, nie länger als eine Stunde am Stück geschlafen. Also ich bin auf ein Zahnfleisch gegangen und ich weiß eigentlich heute rückblickend gar nicht, wie ich das durchgehalten habe. Mhm. Das war so kräftezehrend und so anstrengend. Es war der absolute Wahnsinn. Also.
Aber ist es nicht erstaunlich, was man für Kräfte freisetzt, dass man es doch schafft?
Völlig verrückt.
Weil in diesen Situationen denkt man, wie soll ich meinen Alltag bewältigen? Wie soll ich das schaffen? Wie halte ich das eine weitere Nacht, noch eine Woche, noch einen Monat, noch mal irgendwie diese Zeit durch? Aber man schafft es.
Du sitzt hier ja.
Und glänzt und strahlst.
Inzwischen schläft die schon 2 Stunden am Stück.
Nein, Quatsch. Aber es ist ja, also es ist doch immer wieder erstaunlich, ja, was für Kräfte verrückt in uns Frauen stecken und Männern.
Ja, total. Ja. Und man muss wirklich auch sagen, und dann sagt man, das ist nur eine Phase und es geht vorbei. Das kann ich jetzt wirklich bestätigen. Ich habe das nicht geglaubt. Also ich habe das
man
nie
geglaubt.
Man glaubt
das auch nicht in der Sekunde, ja.
Aber es ist so, sie schläft inzwischen verlässlich gut mit 9 Jahren. Nicht lang, sie brauchen nicht viel Schlaf. Ich glaube, das ist so eine Charaktersache. Aber ja, sie schläft. Und was mich damals wirklich zur Weißglut getrieben hat, waren dann, wenn du dich irgendwie getroffen hast in so Spielegruppen oder keine Ahnung, wo du halt so hingegangen bist dann. Und dann, ah, mein Kind schläft. Ich hab gesagt, wenn noch einer mir erzählt, wie gut sein Kind schläft. Ich glaube ja bis heute weiterhin, ich bin ja genug in Familien, wir beide sind genug in Familien und wissen ja, wie es eigentlich die Realität aussieht. Ich glaube, 90%, was erzählt wird in diesen Spielegruppen und Kursen, wo man denn da so überall ist, das ist doch, das ist, also.
Ich würde es sogar erhöhen, ich würde 99%
oder?
Sagen,
das
statt
ist
90.
Doch einfach nur jemand eine lange Nase machen oder sich an eine sehr gute Nacht erinnern, die vielleicht 1 oder 2 Mal vorkam. Es gibt wirklich wenige Kinder, die schlafen verlässlich sehr, sehr gut ab dem ersten Tag. Aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten haben eben doch mit diesem Schlafentzug am Anfang zu kämpfen und Probleme mit dem Thema Schlafen. Und
man sagt ja nicht umsonst, es wird am meisten gelogen über das Thema Geld und Kinder.
Ist das so?
Es ist so. Mhm. Es ist so.
Ich würde das noch so weit eingrenzen, Thema Babyschlaf. Wie schläft mein Kind?
Nein, es wird am meisten gelogen über das Thema Geld und Kinder. Aha. Tatsächlich. Ja, weil ich verstehe es auch gar nicht. Warum? Also auch wenn man jetzt, ich glaube, dass man das ja schon, also vor allem in unserer Gesellschaft viel verglichen wird. Mhm. Ne? Was kann dein Kind, was kann mein Kind? Dann kann mein Kind das vielleicht schon besser. Dann ne und schläft dann, oh, dein Kind kann schon durchschlafen. Aber ich frage mich trotzdem, wenn man das erzählt, was hat man davon?
Das habe ich mich auch immer gefragt.
Wenn ich jetzt sage, mein Kind schläft nicht gut, okay, dann schläft mein Kind nicht gut. Wenn ich jetzt aber sage, mein Kind schläft gut und es stimmt nicht, macht das meine Situation ja nicht besser. Oder ist das das Ansehen von außen, dass man denkt, aber was suggeriert man dann? Also ich habe es nie so ganz verstanden.
Hast du noch nichts von dem Award gehört, der einmal jährlich verliehen wird, bestschlafendes Baby ever?
Gibt's das?
Natürlich nicht. Ja, ich habe mich dasselbe auch immer gefragt. Ich habe es nie verstanden.
Ich verstehe es nicht. Ja. Ja, also das ist vor allem über das Thema Babyschlaf. Vor allem ist es ja so relatable. Mhm. Es gibt doch so viele Kinder, die auch nicht schlafen. Warum kann man da nicht das zugeben, dass es nicht so ist? Aber ja, wahrscheinlich ist es wie auch das Thema Geld, warum auch immer, sehr emotional. Mhm. Vor allem, dass es auf eine Stufe gerade gestellt wird, merke ich eigentlich gerade.
Ja, stimmt.
Wieso
verrückt
eigentlich?
Verrückt? Weiß ich auch nicht.
Muss ich nochmal recherchieren. Vielleicht ist es die andere Deckung der Woche in 18 Wochen. Dass wir diesen Mythos aufklären, wenn einer ist. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also das liest man auch immer häufiger, dass über diese 2 Dinge am meisten gelogen wird. Aber ja, es ist, ich glaube trotzdem auch immer weiterhin, wenn das Thema Babyschlaf nicht so herausfordernd wäre in manchen Phasen, glaube ich, würden noch mehr Kinder hier auf dieser Welt sein.
Definitiv. Kann ich nur so bestätigen.
Und ich glaube, dass aber auch unsere Gesellschaft oder so die Rolle der Frau hier eine große Rolle spielt. Mhm. Weil wir, glaube ich, viele Herausforderungen in unserem Alltag leisten müssen, rollengerecht werden wollen und wir einfach funktionieren müssen, weil wir Vollzeit weiterarbeiten gehen sollen, die Kinder trotzdem 100% versorgen sollen, den Haushalt schmeißen, mit allem drum und dran. Das funktioniert so aber halt nicht, wenn du ein Kind hast, was nicht schläft. Du wirst keinem mehr gerecht und man merkt ja auch so ein bisschen, das war bei mir manchmal so, wenn eine Nacht ganz schlimm war, da hat man so ein bisschen eine kürzere Zündschnur.
Total.
Also es ist ja schon auch, dass man auch ein bisschen gereizter vielleicht den Tag über ist, wo man
ich
sich
würde das bisschen ausklammern
reißen muss, ja. Dass man sagt, okay, es ist nur der Schlaf, die nächste Nacht wird ein bisschen besser. Mhm. Es wird alles gut. Tief atmen, auch
atmen,
nach der Geburt.
Mhm.
Man
immer
darf
gut.
Nicht mehr aufhören zu atmen, mhm. Wenn man Kinder hat. Das hilft einem doch echt wirklich weiter.
Ja, aber es ist schon wirklich in dieser Phase Leben am Limit. Deswegen kommen wir doch noch mal zum Thema zurück. Wir sind ein kleines bisschen abgeschweift, aber davon lebt ja der Podcast hier auch. Und wir steigen direkt ein mit dem Schlafverhalten unmittelbar nach der Geburt, weil ab diesem Zeitpunkt ist es ja auch etwas, was die Eltern beschäftigt. Und da ist es wirklich so, dass die Neugeborenen in der Regel so 40 bis 60 Minuten nach der Geburt ganz aktiv sind. Das erleben wir so auch im Kreißsaal. Und die sind nicht nur aktiv, die sind auch sehr kommunikativ. Ja, und das ist immer spannend zu beobachten, weil jedes Kind natürlich auch so ein bisschen anders ist, aber das ist schon so, was wir beobachten, dass die da erstmal voll da sind und danach folgt halt so eine Schlafphase.
Und warum schlafen sie direkt nach Geburt? Das hat nämlich einen Grund, warum sie das tun. Erstens, dass sie Energie sparen nach der Geburt, dass sie aber auch sich anpassen an die neue Umgebung, in der sie gerade sind. Und das fördert auch die körperliche Erholung und auch das Wachstum. Und es hat wirklich einen guten Grund, warum die Kinder auch schlafen. Und das Schlafverhalten in den ersten Tagen kann wirklich stark variieren. Nicht sogar in den ersten Tagen. Ich würde es ein bisschen mehr ausweiten. Ich glaube auch in den nächsten Monaten. Es wird ein Auf und ein Ab sein, wie diese Tage sich erstmal finden. Die Kinder müssen ihren Rhythmus finden. Das darf Zeit brauchen. Und dass sich jeder auch wieder so ein bisschen findet. Vor allem aber auch die Neugeborenen. Aber vor allem wirklich auch in den ersten Tagen kann es wirklich stark variieren, wann sie schlafen und wann sie wach sind.
Für euch vielleicht mal so als Richtwert, was ist denn normal in den ersten Wochen und Monaten und wie viele Stunden schlafen Neugeborene denn so generell? Man sagt so 16 bis 18 Stunden. Man findet aber auch Angaben, dass bis zu 20 Stunden normal sein können. Und da haben wir schon eine ganz schöne Spanne drin. Und was da aber nochmal wichtig ist zu wissen, wäre natürlich schön, wenn das ein Stück wäre, aber nein, das wäre rein von der Lebensfähigkeit nicht möglich. Das ist in ganz kurze Phasen aufgeteilt von 2, manchmal auch 3 Stunden. Selten gibt es Kinder, die schon unmittelbar zum Zeitpunkt der Geburt und in den ersten Lebenswochen länger schlafen.
Der Schlaf besteht ja aus verschiedenen Phasen, würde ich ihn jetzt mal nennen. Und die meiste Phase, in denen die Neugeborenen sich befinden, ist der REM-Schlaf. Es ist nämlich sehr wichtig für die Gehirnentwicklung. Und im REM-Schlaf ist die Gehirnaktivität sehr aktiv. Das heißt, sie können viel verarbeiten. Es fördert aber auch die neuronalen Verbindungen, die für das Lernen, aber auch das Verarbeiten von Informationen wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und das trifft am Anfang ja sie wie eigentlich ein Schlag ins Gesicht, weil ja eine neue Umgebung da sind. Es sind neue Geräusche, die Lichtverhältnisse sind anders. Die Geräusche ändern sich auch komplett, ne? Also der Herzschlag von der Mama und die Darmgeräusche, die ja 9 Monate gehört wurden, sind auf einmal nicht mehr da oder nicht mehr so wie vorher und werden abgelöst von anderen. Also die Umstellung ist auch da und das muss natürlich auch erstmal alles verarbeitet werden.
Außerdem ist der REM-Schlaf auch noch verantwortlich für die Speicherung von Erfahrung. Das finde ich auch ganz spannend. Einfach Gelerntes und Erlebtes wird während dieser Schlafphase verarbeitet und auch Sinneseindrücke werden dann im Langzeitgedächtnis gespeichert. Also das finde ich spannend, auch dass das wirklich im Schlaf passiert. Ne? Schlaf hat so eine wichtige Funktion, aber das doch mal so wirklich so schwarz auf weiß zu lesen und nochmal nachvollziehen zu können, finde ich ein spannendes Thema.
Und jetzt setze ich sogar noch einen drauf, denn die Förderung von Motorik und Koordination ist hier auch super wichtig. Das wird hier nämlich auch noch gefördert, nämlich durch die Bewegung, den Zucken von Neugeborenen. Man kennt das ja, wenn sie mit den Ärmchen und Beinchen zucken, wo man denkt, oh je, was machen sie denn da eigentlich, wird es als Konditionierung von dem Muskelgedächtnis interpretiert. Das heißt, eigentlich übersetzt, sie lernen super viel während des Schlafens.
Völlig verrückt. Geh nochmal zurück von dieser Erklärung vom REM-Schlaf, für was ihr erwarten könnt vom Thema Babyschlaf, falls ihr jetzt noch kein Kind habt. Nach der Geburt haben die Kinder noch keinen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus. Das wäre ein Traum. Das ist aber einfach noch nicht möglich, weil die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, erst nach einigen Monaten einsetzt. Ja, und das wissen viele auch nicht. Aber mit dieser Erklärung kann man so ein bisschen besser nachvollziehen, warum das noch gar nicht direkt zack zum Zeitpunkt der Geburt auch überhaupt funktionieren kann.
Ne? Und deshalb können sie eigentlich auch nicht entscheiden, wann schlafe ich jetzt ein und wann eigentlich nicht. Und viele Kinder werden ja auch vom Schlaf regelrecht übermannt und sie können gar nicht richtig entscheiden, wann schlafe ich jetzt und wann nicht. Das heißt, es ist auch noch keine aktive Entscheidung von ihnen, wann sie einschlafen, sondern es überkommt sie einfach. Weil ja, sie ist einfach noch nicht selbst entscheiden können. Und man kennt es ja vielleicht auch aus dem Alltag, wenn man mit den Kindern spielt oder sie auf der Matte liegen, man schaut irgendwas gemeinsam mit ihnen an und schwupps guckt man zur Seite und dann sind sie auch schon eingeschlafen. Also es ist noch keine aktive Entscheidung, sondern es ist einfach ja eine Übermannung des Schlafes, die einen trifft. Wie schön es wäre, wenn es bei uns auch noch so ist, oder?
Also wenn wir richtig fertig sind, dann passiert uns das, glaube ich, auch. Aber schon ist es schon bewusst, ich gehe jetzt ins Bett, ne? Deswegen das natürlich nicht gleichzusetzen. Und Was da nochmal für euch wichtig ist, was kann in dieser Zeit diesen Prozess wirklich fördern? Das ist enger Körperkontakt, der ist ganz, ganz wichtig, damit sich das Kind, euer Kind, einfach bei euch sicher und geborgen fühlt, weil dadurch kommen die Kinder besser zur Ruhe. Ne? Wenn ihr vielleicht so ein Kind habt, was nicht
auf der Spielmatte einschläft.
Auf der Spielmatte einschläft, was nicht vom Schlaf wirklich übermannt wird, weil es charaktermäßig alles einfach aufnehmen möchte, alles aufsaugen möchte, dann ist das wirklich ein tolles Hilfsmittel, was euch dabei helfen und unterstützen kann.
Wann sind jetzt Schlafveränderungen und auch Schübe da? Vor allem, wenn so Wachstumsschübe kommen, kann das auch nochmal Auswirkungen auf den Schlaf haben. Dass die klassischen Phasen dafür, in der auch so eine Schlafveränderung häufig nochmal auftreten kann, wo man merkt, oh, jetzt wird der Rhythmus wieder anders, jetzt, weiß ich nicht, jetzt ist irgendwie alles wieder so ein bisschen durcheinander.
Man denkt irgendwie erst, jetzt ist es geschafft.
Genau, und ich habe den Schlüssel gefunden, so machen wir es und dann morgen ist wieder alles komplett anders. Und diese Schlafveränderungen treten auf zwischen, man sagt, der 4. Woche, der 8. und der 12. Woche, aber auch zwischen dem 4., 8. und 12. Monat. Dass man da so ein bisschen mal das vielleicht im Hinterkopf hat, falls man das feststellt, dass man dann nochmal schnell in unseren Podcast reinhört, wann waren denn diese Schübe, die sind dann genau zu diesem Zeitpunkt und oft passt es ja auch dazu, dass der Schlafrhythmus oder das Schlafverhalten sich hier ändert.
Das merkt ihr einfach daran, dass der Schlaf eures Kindes vielleicht unruhiger ist, die Kinder wachen vielleicht noch häufiger auf, weil die einfach diese neuen Fähigkeiten, die die erlernt haben, verarbeiten müssen. Ich sage immer so schön auch bei meinen Betreuungen, ja, da ist ein neues Update installiert worden. Das muss jetzt erstmal verarbeitet werden.
Ich sage immer, das ist ein neuer Skill.
Neuer Skill, genau. Der neue Skill muss
erlernt.
Ja, erlernt, genau. Update ist aufgespielt, ja. Und jetzt geht's irgendwie weiter. Genau. Aber witzig, wusste ich gar nicht, dass du dasselbe sagst.
Ja. Ich sag immer nur Skill. Da gibt's gerade einen neuen Skill, der muss kurz installiert werden und dann geht's wieder weiter.
Witzig, genau. Und da ist es einfach ganz normal, dass die Schlafzyklen einfach, auch wenn ihr das euch vielleicht gar nicht vorstellen könnt, weil euer Kind gerade im Moment jetzt eh schon wenig schläft, aber die können dann nochmal kürzer wirklich sein.
Schwieriges Einschlafen durch körperliche und geistige Entwicklungsschübe können auch davon nochmal ein Resultat sein von diesen Schlafveränderungen und Schüben, die da anstehen. Wichtig ist hier auch wirklich nochmal für euch, habt Geduld und Verständnis. Diese Phasen sind für auch die kleine Herausforderung, das Neue zu erlernen, zu verarbeiten. Dann können sie vielleicht schon was, wo sie selbst mit umgehen lernen müssen, dass sie es können. Oder sie würden gerne was können, was sie noch nicht so ganz doch vielleicht umsetzen können. Und diese Phasen gehen auch vorüber. Und ich weiß, dieser Satz ist furchtbar. Und ich dachte, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich ihn nicht so oft sagen werde, weil mich hat es so ein bisschen getriggert, ist ein falsches Wort.
Grundaggressiv gemacht, du kannst es schon so sagen.
Doch, wo man denkt, ja, aber ich bin jetzt ja gerade in dieser Phase. Und gerade ist es wirklich, ich weiß, es wird vorbeigehen. Aber jetzt müssen wir alle kurz irgendwie einmal durchatmen. Und oft ist es so, dass die Kinder in dieser Zeit einfach auch viel Nähe benötigen. Sie wollen oft getragen werden, brauchen viel Körperkontakt, suchen den auch, lassen sich hier gut auch beruhigen. Versucht es ihnen zu geben und versucht euch auch Hilfe in dieser Zeit zu holen durch Partner, Partnerin. Vielleicht habt ihr auch Familien in eurer Umgebung, die euch unterstützen können. Dass vielleicht ein Tagesschläfchen oder eine Tragerunde oder was mal abgenommen werden kann, damit ihr vielleicht auch mal eine Mütze Schlaf bekommt. Versucht das Beste für euch daraus zu holen und ja, es ist eine Phase. Ne?
Für alle, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, ja, wie ist es denn dann aber mit dem Schlafrhythmus? Entwickelt der sich irgendwann? Brauchst du da was aktiv? Wann kann ich irgendwie damit rechnen?
Muss ich aktiv was tun?
Muss ich aktiv was tun, genau. Da ist für euch wichtig zu wissen, ab der 6. bis 8. Woche beginnen die Babys zwischen Tag und Nacht überhaupt erstmal zu unterscheiden. Finde ich auch eine ganz wichtige Information, weil sonst hat man vielleicht völlig falsche Erwartungen direkt an die ersten Lebenstage. Und der erste Rhythmus entsteht meistens so zwischen dem 3., manchmal aber auch erst 6. Lebensmonat. Das ist eine relativ große Spanne. Also verzweifelt dann nicht, wenn euer Kind vielleicht einen Moment länger wirklich braucht.
Man sagt auch, dass ab dem 6. Lebensmonat viele Babys länger am Stück schlafen können. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie durchschlafen, sondern es eher schaffen, mal 3, mal 4 Stunden am Stück zu schlafen und dadurch einfach die Zyklen verlängern können. Aber da ist es wirklich auch immer individuell. Alle Angaben, die wir hier machen, alle Zahlen, die ihr hört, wir Menschen, wir sind keine Maschinen. Das ist wirklich nochmal wichtig zu sagen. Alle variieren, alle Kinder sind individuell. Manche Schlafphasen sind bei euch länger, manche Monate besser, bei den anderen auch da ganz anders. Also schaut individuell auf euer Kind. Aber das sind eben allgemeine Informationen und Forschungsergebnisse, die wir jetzt hier euch präsentieren.
Und um die Erwartung auch realistisch zu halten, was ist denn eigentlich Durchschlafen? Das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil wenn man das noch nie gehört hat, fällt man aus allen Wolken. Von Durchschlafen bei Babys spricht man, wenn die 6 bis 8 Stunden, aber das ist schon weit gefasst, am Stück wirklich mal schlafen. Also da reden wir jetzt hier nicht von, wie wir das als Erwachsene können, wenn wir 12 Stunden am Stück ins Kissen grunzen. Ne? Das ist bei Kindern absolut noch nicht möglich. Und erklären wir euch nachher auch gleich, woher das kommt. Und du hast gerade schon gesagt, das ist einfach generell sehr, sehr individuell. Und bis zum Ende des ersten Lebensjahres, sagt man aber, können die meisten Babys, sind die schon in der Lage durchzuschlafen, also diese 6 bis 8 Stunden am Stück zu schlafen. Aber ihr habt es gerade schon von meinem Beispiel gehört. Es gibt immer diese Ausnahmen. Ne? Es gibt immer Kinder, die einfach noch nicht in der Lage sind, noch einen Moment einfach länger brauchen, bis sie das können. Und macht euch deswegen nicht so viel Druck. Ne? Zieht euch aus Gesprächen zurück, die euch da negativ aufstoßen, die euch gerade da auch ja einfach triggern, die euch nicht gut tun. Babyschlaf an sich ist ein Reifungsprozess. Und das damals für mich zu akzeptieren, das hat mir unglaublich gut getan. Und vielleicht ist das ja auch etwas für euch, was ihr annehmen könnt, was euch durch diese ganz schlimmen Phasen einfach trägt und was euch so ein bisschen ja Beistand einfach auch leistet.
Deshalb nochmal zusammenfassend zu diesem Zeitpunkt gesagt, auch vor allem, wenn wir den REM-Schlaf nochmal aufnehmen wollen, in den ersten Lebensmonaten werden die Babys wirklich mehrmals nachts wach und das ist völlig normal und wichtig, vor allem auch für die Entwicklung. Meistens befinden sich die Babys in dem sogenannten REM-Schlaf, den wir vorhin ja schon erklärt haben. Das ist ein sehr leichter Schlaf und das hilft, die Bedürfnisse auch des Kindes wahrzunehmen und auch selbst, dass das Kind eben gut aufwachen kann, wenn es zum Beispiel Hunger hat, wenn es merkt, die Windel ist irgendwie voll, oh, das ist mir jetzt hier irgendwie alles ein bisschen unbequem, das Bäuchlein vielleicht auch drückt, weil vielleicht ein bisschen Luft irgendwie da ist. Also verschiedene Bedürfnisse können die Kinder sich eben dann bemerkbar machen und das einfordern von euch.
Und wenn man das weiß, versteht man auch, warum Durchschlafen gar nicht länger sein kann, weil der Magen zum Beispiel gar nicht mehr Volumen fassen kann, dass die überhaupt länger schlafen können zum Beispiel. Ne? Die Grundbedürfnisse haben, wenn man die nicht erfüllt, dann würde es ein Problem geben. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Und was ich auch nochmal wichtig finde, um wirklich die Relation auch nochmal zu sehen, bis zum 6. Lebensmonat ist dieses eine Mal Aufwachen pro Nacht völlig normal, weil das Kind ja einfach eine Mahlzeit benötigt. Ich habe es gerade schon gesagt, der Magen ist gar nicht größer, dass der mehr Nahrung fassen kann. Und deswegen müssen die sich einmal nachts wecken, um eben die Nahrung aufzunehmen.
Viele Fragen, die wir auch bekommen zum Thema Schlafrhythmus und Abendrituale. Großes Thema auch bei uns in den Wochenbettbesuchen, die wir machen. Wann führe ich Rituale ein? Welche gibt es? Welche machen Sinn? Da ist es auch wichtig, glaube ich, zu sagen, ihr entscheidet, welche Rituale ihr etabliert, was ihr schön findet, was euch gut tut, was gut in euren Alltag auch passt. Vor allem, wenn vielleicht auch andere Geschwisterkinder schon da sind, dann unterscheidet sich das ja auch nochmal. Vielleicht, wenn auch nur das erste Kind geboren ist. Also schaut einfach so ein bisschen individuell, aber ein paar Anhaltspunkte wollen wir euch gerne mitgeben. Warum sind Rituale überhaupt wichtig? Warum kann es sinnvoll sein, diese einzuführen? Es kann helfen, Babys sich vor allem auf die Nacht einzustellen. Wenn man immer gleiche Abläufe hat und gleiche Rituale, die signalisieren, dass jetzt der Abend beginnt, dass der Tag vorbei ist und die man dann auch langfristig einführt, damit die Kinder einfach merken, okay, das ist Tag, jetzt wurde viel gespielt, jetzt geht es vielleicht in den ruhigeren Abend, man kann die Stimme senken, wir kommen gleich noch dazu, welche Rituale kommen können, aber dass man dem Baby jetzt schon signalisiert, jetzt geht es in die Nacht, jetzt wird es Zeit, jetzt ziehen wir den Schlafanzug an und gleich geht es ins Bett.
Es schafft ja ganz einfach auch Sicherheit und Verlässlichkeit, wenn man einfach weiß, okay, was kann ich jetzt erwarten, was passiert jetzt, ne, wenn einfach so eine Routine ist. Und ich persönlich bin ein riesiger Freund von Schlafritualen, weil einfach ich der festen Überzeugung bin, dass die langfristig Schlafprobleme vorbeugen können. Bin ich wirklich der festen Überzeugung.
Und ich glaube auch vor allem, wenn die ersten Kinder geboren werden, ist ja auch schön, wenn man sich selbst so ein bisschen an was langhangeln kann und man weiß, okay, jetzt ist der Tag auch gleich zu Ende, jetzt gehen wir alle ins Bett, ich bekomme auch vielleicht eine Mütze von Schlaf, vielleicht lege ich mich auch einfach dazu und schlafe die ersten Phase mit. Das heißt, es sorgt für einen selbst, ja nicht nur für die Kinder, aber auch für einen selbst, ja für einen Rhythmus und ein Ritual, was man einführt, was ja auch sehr beruhigend sein kann. Ab wann führt man die ein? Also man sagt, dass ungefähr ab dem dritten Monat eine feste Reihenfolge oder ein Ritual, ein Abendritual erst Sinn macht, weil davor die Kinder das einfach noch nicht so wahrnehmen und verstehen, dass es wirklich ein Abendritual ist. Das heißt, ab der 12. Woche kann man langsam damit beginnen, ein kleines Abendritual für sich zu finden.
Ich finde aber zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht schon ältere Geschwisterkinder auch und da ist sowieso auch diese Routine mit drin,
dann machen die einfach mit.
Einfach an mit. Also es gibt da keinen zu früh. Ne? Sinnvoll ist es sicherlich erst, wer das Verständnis erst da ist ab dem dritten Monat. Aber wenn vorher das für euch in eurem Alltag schon so etabliert ist, oder ihr es auch frühzeitig anfangen wollt, weil ihr sagt, ich brauche für mich auch irgendwie diese Routine, dann startet gern auch eher. Und was können das denn jetzt so für Rituale sein? Die legt ihr ganz frei selber fest, was für euch in den Alltag passt, was sich für euch gut anfühlt. Wir haben mal so ein paar für euch zusammengestellt. Zum einen, das Baden kann etwas sein. Ne, wenn euer Kind gerne badet, wenn es das mag, dann kann das beruhigend am Abend sein. Aber auch eine Babymassage ist was sehr Schönes, um sich nochmal wirklich bewusst am Abend auch Zeit zu nehmen, nochmal den Moment zu nehmen und gemeinsam Körperkontakt auch auszutauschen. Und das ist etwas, was nicht nur die Kinder genießen, sondern ja auch viele Eltern, um am Abend so ein bisschen, ne, zur Ruhe zu kommen. Und wenn ihr dann noch ein Öl verwendet, was schlafunterstützend sein kann, zum Beispiel mit Lavendel, ist das natürlich eine tolle Sache. Viele singen und summen auch ein Schlaflied. Da ist es egal. Euren Kindern ist es wirklich egal, in welcher Tonlage ihr das vortragt. Das kann ich euch sagen. Aber wenn ihr gerne singt, ja, und das gerne etablieren wollt, das ist eine schöne Sache.
Mhm. Vielleicht hat man ja auch eine Spieluhr, die man immer anmacht, die am Wickeltisch liegt, die man nur am Abend anmacht, dass man auch weiß, dass das Kind weiß, okay, dieses Lied verbinden wir dazu. Ich fand das auch ganz schön. Wir haben damals zur Geburt ein Liederbuch geschenkt bekommen. Mhm. Das fand ich ein super cooles Geschenk, weil die ganzen Kinderlieder kennt man ja schon. Aber so textsicher war ich dann halt irgendwie nicht. Auch nicht.
Hä?
Nee. Kam dann erst wieder mit der Zeit. Und dann hat man sich so 4, 5 Lieder irgendwie da rausgesucht, die man dann irgendwie gesungen hat und zusammen. Und irgendwann, wenn die Kinder ja wirklich größer werden, irgendwann vielleicht auch sprechen können und sie dann mitsingen. Also das fand ich dann wirklich immer ein sehr süßes erstens Geschenk und gleichzeitig auch sehr inspirierend für die Abendschlafroutinen und Lieder, was man so alles singen kann. Vor allem dann auch mit richtigem Text und nicht immer irgendwas dahingenuschelt, was auch vollkommen fein ist. Aber
da gibt es so einen lustigen Sketch für Martina Hill, wo sie abends ihr Kind ins Bett bringt.
Ja, den kenn ich.
Und dann sagt die Tochter so zu ihr, Mama, singst du mir noch ein Lied vor? Und macht sie Firestarter und trommelt auf dem Nachttisch. Da könnte ich mich köstlich amüsieren. Da musste ich gerade dran denken. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den Omega an. Da kann ich
ist ja eh
lachen.
Super lustig. Finden wir ja beide auch wirklich sehr lustig mit Tina Hill.
Ja, aber wirklich, aber dieser ist mir Sachen. So in Erinnerung geblieben, weil ich so dachte, ja, genau.
Sanftes Schaukeln und Streicheln kann auch helfen, also viel Nähe zu schenken, Geborgenheit zu geben, gedimmtes Licht auch zu haben. Das fördert wirklich auch die Melatoninproduktion, also dass ihr gedimmtes Licht anmacht, das Licht runterfahrt, auch eure Stimme senkt. Ihr könnt natürlich auch in Inbrunst singen, aber ein leichtes
Ihr könnt es machen wie Martina Hill, ihr könnt es aber auch lassen. Weil eigentlich sollte man, das ist noch ein wichtiger Hinweis, keine aufregenden Aktivitäten direkt vor dem Schlaf machen. Ich weiß es nicht, unbedingt. Ob Firestarter und Prodigy da das geeignete Lied ist.
Du, alle Kinder sind individuell. Alle Kinder sind individuell.
Vielleicht war ich ja auch das Problem und nicht der Charakter meiner Tochter.
Vielleicht hättest du es mit dem Lied probieren sollen.
Ja, aber ich genau
das Gegenteil. Nee, also eigentlich leichtes Schaukeln, Nähe schenken, gedimmtes Licht, Stimme runterfahren, leise sprechen, gedämpft sprechen und das eben verbinden mit Schlafanzug anziehen und vielleicht auch genau dann zu sich zusammen ins Bett zu legen. Also dass man einfach zur Ruhe kommt, sowohl ihr als auch euer Kind.
Und dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir jetzt noch nicht. Die letzte Stillmahlzeit oder wenn ihr eben das Fläschchen gebt, dann macht das in ruhiger Umgebung. Mit dem Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, mit dem gedimmten Licht eben, keine lauten Geräusche mehr, laut der Fernseher an, laut das Radio, dass, wie gesagt, euer Kind da wirklich merkt, okay, hier ist jetzt irgendwie was anderes zu den anderen Mahlzeiten, die ich über den Tag bekommen habe.
Apropos Stillen, auch ein riesengroßes Thema. Zum Einschlafen, zum Stillen, ja oder nein?
Gibt's viele Pros.
Viele Pros, vielleicht auch manche Kontras. Ein Pro bzw. ein paar Pros haben wir für euch zusammengefasst und auch 2 Kontras. Ihr dürft es natürlich erstmal selbst entscheiden. Möchtet ihr das zum Einschlafen, ja oder nein? Wollt ihr es etablieren, ja oder nein? Da seid ihr ganz frei, wie ihr das möchtet. Pro ist natürlich, dass Stillen beruhigt. Vor allem beim Stillen wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Vor allem ja auch bei der Frau, das einfach nochmal für Ruhe sorgt. Dass alle einfach diese ganze Abendstimmung, die wir gerade gesagt haben, nochmal mittransportiert wird. Stillkinder schlafen oft auch schneller ein, aber dadurch gegeben, dass sie erstens saugen an der Brust. Weil oft kommt die letzte Stillmahlzeit, geht dann über in das nonobstruktive Saugen, das ja Beruhigungssaugen ist und dann einfach dadurch durch dieses Nuckeln die Kinder sehr, sehr gut ins Schlafen kommen können. Und natürlich durch die Nähe und die Bindung, die man eh hat, nah bei der Mama zu sein dadurch, ne, den Geruch auch zu spüren, den Herzschlag vielleicht zu hören, dann kann man einfach sehr, sehr geborgen und gut einschlafen. Und viele schlafen auch ein bisschen schneller ein. Aber ja, es gibt natürlich auch ein paar Kontras, die da so ein bisschen reinspielen.
Ja, was da ja vorrangig immer angeführt wird, ist, dass sich die Babys eben mit der Zeit daran gewöhnen, dann an der Brust eben einzuschlafen und ohne die Brust gar nicht mehr einschlafen können. Und das kann dann manchmal sehr schwer werden. Das erleben wir eben auch so in unserem Hebammenalltag, das wieder abzugewöhnen, oder? Mhm. Also da sieht man ja wirklich einige Dinge, was es da geben kann.
Eigentlich wirklich spannend.
Ja, mir fällt gerade noch ein Thema ein zum Thema Pro und Contra. Da sollten wir unbedingt drauf eingehen, das ist das Familienbett.
Ja, auch ein großes Thema. Mhm. Neben dem Einschlafstillen ist es das Thema Familienbett. Ja oder nein? Auch hier die Frage. Kommen wir nochmal zu, was bedeutet überhaupt ein Familienbett? Was ist das? Eltern und Kinder schlafen gemeinsam im gleichen Bett. Das heißt, es gibt keine getrennten Betten, sondern eben alle schlafen zusammen in einem ganz großen Bett. Die Vorteile sind hier, dass natürlich sehr viel Nähe ausgetauscht werden kann, was die Kinder beruhigt. Und sie wachen schon weniger oft auf, weil sie natürlich den Körperkontakt haben, wissen, dass sie nicht alleine sind, alleine in einem Bettchen liegen, sondern einfach die Eltern um sich herum spüren. Stillen in der Nacht ist hier auch einfacher, weil die Kinder natürlich im Bett direkt mit drin liegen. Das heißt, man holt sie nicht irgendwo her, sondern man dreht sich eigentlich nur zur Seite. Die Brust wird ausgepackt und ran an die Milchbar und die Bindung wird gefördert.
Und es gibt ja wirklich inzwischen tolle Möglichkeiten, also das sehen wir auch immer mehr in den Familien. Da gibt's ja richtig tolle, riesengroße, da geht's manchmal, schaffst du mal rein, da
hast du die ganze
Wand, hast du Bett, da ist nur Bett, kilometerweit, also super.
Ich frage mich manchmal, diese Matratzen,
also Wahnsinn, ja, aber es gibt direkt Hersteller inzwischen, die es machen, aber viele improvisieren auch und bauen sich dann irgendwie
das alles einmal zusammen.
Das selber zusammen, ja. Also da sieht man wirklich die tollsten Sachen. Was ihr aber wissen müsst, es gibt einige Risiken und Nachteile, die immer wieder angeführt werden mit dem Familienbett, deswegen wird's auch immer heiß diskutiert. Es ist einfach ein höheres Risiko da für Überhitzung oder Erstickung. Deswegen muss man das einfach an der Stelle auch erwähnen. Und was eben auch einfach sein kann, dass ihr als Eltern, wenn ihr da alle zusammen in einem riesengroßen Bett liegt, dass ihr einfach unruhiger schlaft, wenn eben die Kinder sind doch nachts ein bisschen aktiver, ne? Die bewegen sich, drehen sich, hat man die Füße dann im Gesicht, ne? Man kennt es, Hand im Gesicht, dann wieder doch die große Zehe in der Nase. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und es ist absolut nicht empfohlen, wenn ein Elternteil raucht, Alkohol getrunken hat oder wirklich extrem müde ist. Also dann wird vom Familienbett auch rigoros weiterhin abgeraten.
Die Alternative zum Familienbett ist, oder was man ja ganz klar sagen soll, die Kinder sollen ja bis zum ersten Lebensjahr gemeinsam mit den Eltern im Zimmer schlafen, aber in getrennten Betten. Das kann einfach mit einem Beispielbett zum Beispiel sein, das einfach in der Nähe steht. Es gibt ja auch welche, die so an das Elternbett mit rangeklickt werden können, dass die Kinder zwar separat liegen, aber trotzdem bei einem sind. Es gibt ja aber die AWMF-Leitlinie, beziehungsweise was ist die AWMF? Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. Die stellen Leitlinien auf, nachdem wir Hebammen arbeiten. Und in dieser S1-Leitlinie steht drin, dass, ich lese es kurz vor, lassen Sie Ihr Baby bei sich im Zimmer, aber im eigenen Bettchen schlafen. Was wir ja auch gerade gesagt haben, dass man eben ein Bett hat, ein Beistellbett eben mit dabei, wo die Kinder separat drin liegen. Wenn ihr euch jetzt aber dazu entscheiden solltet, in einem Familienbett zu schlafen, dann müsst ihr folgende Regeln beachten, was Anja gerade gesagt hat. Anja, leg los, welche Regeln sind das?
Wichtig, kein Erwachsener im Bett sollte Raucher sein. Und wichtig, das Bett darf von vornherein nicht zu schmal sein. Daher kommen diese riesigen Familienbetten, die wir sehen. Ne? Ihr braucht natürlich alle Platz, weil ansonsten funktioniert das natürlich nicht.
Und man schläft ja auch besser, was ja, du auch absolut, gesagt hast. Absolut. Ne? Wenn man seinen Space einfach hat und nicht auf 20 Zentimeter liegt, weil die Kinder natürlich auch quer gerne einmal drin liegen, und dass da man genug Platz hat.
Genau, und da auch noch ein Hinweis zu diesem Bett eben. Das sollte und darf kein Wasserbett beziehungsweise ein Sofabett sein. Auch das ist nochmal ganz wichtig zu wissen.
Es ist auch sicherzustellen, dass die Babys nicht aus dem Bett oder aus dem Zwischenbett runterfallen können. Das heißt, heißt entweder in irgendeiner Ritze runterrauschen, rechts oder links runterfallen, die Wand runterfallen können. Also wenn ihr in einem Familienbett schafft, schaut einfach, dass alle sicher an Ort und Stelle auf der Matratze liegen bleiben. Und vor allem bitte keine Decken und Kissen. Versucht sie ein bisschen von den Kindern fernzuhalten, nicht mit euch zuzudecken. Die Kinder sollen ja auch einen Schlafsack tragen und nicht mit einer Decke zugedeckt werden. Das heißt, sie haben ihren Schlafsack an, sie sind warm, sie sind geborgen und gut. Und wenn ihr euch zudeckt, dann schiebt eure Decke wirklich zu euch rüber, dass die Kinder davon nicht bedeckt werden und vor allem aber auch die Kissen. Dass ihr auf dem Kissen liegt, aber die Kinder bitte nebendran und so sicher, dass diese auch nicht über das Gesicht rutschen können.
Wichtig auch, keine fremden Personen sollten mit im Bett liegen, weil die einfach tiefer schlafen als ihr als Eltern. Und auch keine Haustiere sollten mit im Bett sein. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis.
Warum sagen wir das? Oder woher kommt das überhaupt, dass es diese Regelungen gibt oder die sogar in Leitlinien festgehalten werden? Wir reden auch hier heute über den plötzlichen Kindstod. Was sehr wichtig ist, was sehr erschütternd ist.
Für euch erstmal wichtig zu wissen, was sind denn eigentlich Risikofaktoren für den plötzlichen Kindstod? Das ist einmal das Schlafen in Bauchlage. Das hat man herausgefunden, dass das Schlafen in Bauchlage das Risiko signifikant erhöhen kann. Dann Rauchen, auch das in der Schwangerschaft, aber auch generell auch nach der Geburt in der Umgebung des Babys. Und Überhitzung, wenn die Kinder einfach zu warm angezogen sind, zu viele Decken haben, ja, sich die Hitze einfach staut in dem Bett, wo die schlafen. Also auch das kann das Risiko erhöhen.
Wie kann man dem plötzlichen Kindstod jetzt vorbeugen? Wichtig hier, die Kinder sollen in Rückenlage schlafen. Wir wissen auch, dass es nicht alle Kinder gerne mögen. Viele Kinder schlafen auch nicht auf dem Rücken. Trotzdem ist es empfohlen, dass die Kinder in Rückenlage zum Schlafen hingelegt werden. Tagsüber kann man aber wirklich sagen, auch im wachen Zustand, wenn ihr wach seid, könnt ihr die natürlich auch auf den Bauch legen.
Das ist auch elementar wichtig.
Sogar sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Weil natürlich die Nacken- und auch die Rückenmuskulatur dadurch gestärkt werden. Sie sollen ja auch lernen, sich hochzudrücken, die Welt zu erkunden, das Köpfchen zu heben. Und es beugt natürlich auch den, vor allem auch Verformungen des Schädels vor, weil wenn man natürlich immer hinten auf dem Hinterkopf liegt, die Schädeldecken sind ja doch noch recht weich, die müssen sich ja erst noch finden und auch zusammenwachsen. Also deshalb ist es wirklich sogar sinnvoll, die Kinder auch tagsüber immer mal auf den Bauch zu legen und ein bisschen Tummy-Time zu machen. Und es bringt natürlich auch Abwechslung fürs Baby. Das heißt, tagsüber, wenn ihr wach seid, die Kinder in Augen habt, könnt ihr die super gerne auf den Bauch legen, nur nachts zum Schlafen bitte auf den Rücken.
Ich finde auch nochmal das wichtig, dieses nicht nur könnt ihr, müsst es wirklich auch machen, weil das ist was wir die letzten Jahre immer mehr beobachten, dass aus dieser Angst heraus das einfach nicht mehr gemacht wird, auch über den Tag über nicht. Und wir Hebammen wirklich aktiv immer wieder sagen müssen, leg dein Kind auf den Bauch, damit sich das optimal entwickeln kann und lass es eben nicht nur im Rücken liegen, weil das eine kommt aus der Empfehlung daher, wenn du mitnehmen dran schläfst für die Nacht, aber am Tag, wenn du wach bist, du musst es machen. Ne? Deswegen, wenn ihr vielleicht keine Hebamme habt, das noch nicht gehört habt, an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, na, was ist denn da mit der Seitenlage? Ja, weil das ist ja auch meine Generation, wir haben alle auf der Seite geschlafen, rechts, links, die ist auch nicht mehr empfohlen, weil es da einfach passieren kann, dass sich euer Kind dann von der Seitenlage ganz einfach in die Bauchlage dreht und ihr das vielleicht gar nicht mitbekommt. Also auch die Seitenlage ist nicht mehr empfohlen.
Und auch der Babyschlafplatz ist wichtig. Was bedeutet Babyschlafplatz? Erstens, eine feste, waagerechte Matratze zu haben, wo die Kinder eben gut drauf liegen können. Wir hatten es eben schon gesagt, keine Kissen, keine Decken, keine Fellunterlagen, keine gepolsterten Bettumrandungen, Felle, Kuscheltiere, alles, was da rumliegen kann im Bett, muss raus, weg. Es liegt wirklich nur das Kind in seinem Schlafsack dort und schläft. Auch bitte, bitte, bitte keine Wärmflaschen oder auch Kirschkernkissen, auch diese nicht zu den Kindern ins Bett legen.
Auch die elektrischen Heizkissen.
Auch elektrische Heizkissen, Heizdecken, was es da ja auch nicht alles gibt. Bitte, bitte, bitte lasst es raus. Erstens die Wärmflaschen, es können wirklich zu starken Verbrennungen führen, die können auslaufen mit dem heißen Wasser. Es ist wirklich genauso auch diese ganzen Heizkissen und Wärmekissen, das kann ähnlich verstehen. Und, aber es Anja, was du gerade auch gesagt hast, es sorgt einfach für Überhitzung.
Absolut.
Die Kinder können sich dahingehend auch noch nicht regulieren und sich so melden und aufdecken und sagen, boah, jetzt ist mir aber heiß. Das schaffen sie und können sie auch noch nicht. Und deshalb bitte keine Wärmflaschen, Wärmekissen und ähnliches im Bett.
Und wichtig auch nochmal die Raumtemperatur. Da wird optimalerweise empfohlen, diese bei 16 bis 18 Grad zu halten. Das ist im Winter realistisch, im Sommer aber für viele absolut nicht, vor allen Dingen, wenn die vielleicht auch in einer Dachgeschosswohnung wohnen.
Die heizen sich ja auch wirklich auf, deswegen, muss ich ja sagen. Gell?
Genau, da macht euch nicht verrückt. Ihr müsst jetzt da nicht irgendwie eine Klimaanlage besorgen oder da noch euch in Unkosten stürzen. Da wird einfach empfohlen, dass ihr vor dem Schlafengehen nochmal gut wirklich die Wohnung lüftet, wenn die Temperaturen etwas gefallen sind und tagsüber einfach gut abdunkelt, ne? Dass die Sonne nicht knall in eure Wohnung scheint und da alles wirklich aufheizt.
Ich erwähne es trotzdem nochmal, wir hatten es trotzdem schon ausführlich gerade gesagt, Schlafsack bitte verwenden und keine Decke.
Ich erwähne auch
nochmal
was.
Umgebung.
Ich, genau, rauchfrei, ach, da hast du, genau, sehr gut, rauchfrei.
Haben wir ja gesagt, genau, haben wir ja schon erwähnt, Schlafsack und Decke, die rauchfreie Umgebung.
So wichtig.
Und wir kommen auch nochmal ganz kurz zum Stillen, denn Stillen kann hier auch das Risiko senken.
Ja, absolut. Und dann noch eine Sache, die darin eben auch definiert ist und niedergeschrieben ist, die manchmal so ein bisschen für Verwirrung sorgt, das ist eben, dass der Schnuller vorbeugend wirken kann. Und da ist für euch einfach wichtig zu wissen, ne, warum Schnuller zum Einschlafen, der hat natürlich zum einen einen entspannenden Effekt und kann den Schlafzyklus fördern. Was für euch aber wichtig zu wissen ist, wenn die dann eingeschlafen sind, dann fällt der Schnuller aus dem Mund, da muss man den nicht zurückschieben. Und jetzt die große Frage, was ist denn, wenn mein Kind gar keinen Schnuller nimmt? Ihr müsst jetzt nicht rigoros anfangen, eurem Kind den Schnuller anzutrainieren, nur um das Risiko zu minimieren. Das gilt wirklich nur für Kinder, die sowieso im Alltag einen Schnuller benutzen. Aber ihr müsst jetzt nicht zwingend den Schnuller einführen, um das Risiko für den plötzlichen Kindstod bei eurem Kind zu minimieren.
Ein Thema möchte ich gerne noch hier anbringen, nämlich das Thema Kleidung beim Schlafen. Das ist ja auch was, da herrscht große Unsicherheit, vor allem im Winter oder auch im Sommer. Also da kriegen wir auch sehr viele Fragen zugestellt. Wie ziehe ich mein Kind beim Schlafengehen an?
Das jetzt kommt einfach ja daher, weil man hat ja auch gehört und weiß auch, dass Kinder schnell überhitzen. Und dann sind die Eltern natürlich gerade in der Nacht die verunsichert.
Weil sie ja selbst schlafen, ja, ist da nicht so genauso unter Kontrolle haben wie tagsüber eben auch. Ja, weil einfach die Temperaturregelungen bei Neugeborenen noch ein bisschen anders ist als bei uns Erwachsenen. Deshalb sagen wir, es reicht, Windel, Unterwäsche, einen Schlafanzug anzuziehen plus den Schlafsack eben drüber. Da könnt ihr auch gerne beim Schlafsack nochmal drauf achten. Da gibt's einfach verschiedene Arten von Schlafsäcken, wie dick die sind. Es gibt extra Winterschlafsäcke, es gibt extra Schlafsäcke für den Sommer, die einfach dann ein bisschen leichter und nicht so dick sind. Also schaut da gerne auch, dass je nach Jahreszeit ihr die richtige Dicke des Schlafsäcks
Tock
wählt.
Heißt das TOG oder TOG?
TOG heißt es. Ich weiß nicht richtig, weil ich finde TOG ist zu K. TOG. Finde ich ja irgendwie auch komisch.
TOG.
TOG. Also da gibt es ja von 0,5 bis 2,5, sogar jetzt 3,5 gibt es seit letztem Jahr auch noch. Also es gibt verschiedene Dicke, achtet da auf jeden Fall auch drauf. Und im Sommer natürlich, je wärmer die Tage sind, könnt ihr auch weniger anziehen. Da müsst ihr natürlich auch so ein bisschen schauen, wie warm ist es bei euch. Wie ich sage immer, man kann sich so ein bisschen an euch auch orientieren. Was zieht ihr beim Schlafen an? Ne? Also wenn ich jetzt nackt schlafe und ich habe noch nicht mal eine Decke, dann ziehe ich meinem Kind natürlich nicht 3 Schichten an und einen Schlafsack noch drüber. Also man kann sich so ein bisschen an sich selbst orientieren und sonst könnt ihr auch immer gerne, wenn ihr euch trotzdem unsicher seid, einmal in den Nacken eures Babys fühlen und da kann man ja die Temperatur zumindest mal ganz gut erfühlen. Wie, in welcher Lage ist das Kind? Fühlt es sich normal temperiert an? Ist es vielleicht sehr schwitzig? Dann ist es vielleicht zu warm? Fühlt es sich eher kühl an? Dann ist es zu kalt? Dann könnt ihr eine Schicht noch mal mehr anziehen. Da könnt ihr euch dann ein bisschen dran orientieren.
Wichtig ist, die Hände und Füße sind kein guter Indikator, um die Temperatur eures Kindes zu überprüfen, weil die sind häufig so ein bisschen kälter. Kennen wir von uns ja auch. Und da auch nochmal wichtig, euer Kind friert deswegen nicht, ne? Also optimaler Punkt zum Testen ist wirklich der Bereich zwischen den Schulterblättern im Nacken. Und was auch noch ganz wichtig erwähnt werden muss, weil das ist etwas, was man auch heutzutage immer noch regelmäßig sieht, kein Mützchen im Haus und vor allen Dingen nicht im Bett. Weil ihr müsst wissen, wenn eurem Kind zu warm ist, dann gibt es die überschüssige Wärme über den Kopf ab. Und wenn da noch ein Mützchen oben drauf ist, dann funktioniert das einfach nicht. Deswegen auch das ist nicht empfohlen. Kommen wir nochmal vielleicht zu den Anzeichen für die Müdigkeit. Wenn man sein erstes Kind hat, finde ich das auch etwas, was schon schwierig einzuschätzen ist manchmal, oder? Dass man so erkennt, wann ist ein Kind müde?
Ich glaube, da muss man sich ja auch erst so ein bisschen kennenlernen. Was sind denn die Anzeichen? Wie signalisiert mein Kind auch, dass es müde ist? Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Zum Beispiel, dass der Blick abgewendet wird, dass gegähnt wird, die Augen ein bisschen glasiger werden,
weißt du,
Fäustchen geballt werden.
Zum Thema augenglasig finde ich auch so interessant, dieses Augenreiben und so an der Nase, das hat meine Tochter dann doch irgendwann mal gemacht und ich habe es viel zu spät Realität interpretiert irgendwie, dass es das sein könnte. Und weißt du, wie wir das genannt haben dann irgendwann? Es ist bis heute die Fitznase. Die Fitzen, also wenn man die Nase so fitzt und die Augen reibt, ja, weil das ist wirklich auch super, weil bei uns war das klassische Zeichen, okay, und bis heute so ein bisschen, wenn die so anfangen zu wischen, ne,
im Gesicht. Und glasiger zu werden, ne, die Händchen dann wirklich zu Fäustchen werden und dann auch so in den Augen rumreiben. Aber süß, die Fitznase.
Fitznase.
Sie suchen oft Nähe, also werden vielleicht auch ein bisschen unruhiger, bis sie wirklich vielleicht von euch getragen werden oder ihr viel mit ihnen kuschelt. Es sind aber auch langsame und unkoordinierte Bewegungen.
Also, ja, die Koordination lässt das kenne ich aber von mir heute auch noch.
Das kenne ich auch. Man kennt es ja selbst auch im Bett, wenn man so kurz vorm Einschlafen ist, man zuckt dann auch immer irgendwie so, ne? Und vor allem aber bei den Neugeborenen, ich finde, wenn man die beobachtet, ist ja wie Fernsehgucken am Anfang, ne? Wie die dann da zucken und machen und tun und wie auch also die Mimik ja dann irgendwie auch anfängt, ne? Und dann gehen die Augen auf und der Mund und zu und es wird alles ein bisschen unkoordiniert. Das ist ja echt immer auch süß zu beobachten, ja.
Ja, und wenn die schon ein bisschen älter sind und ihr vielleicht aktiv im Spiel gerade, kann dann auch so ein Zeichen sein, wenn die plötzlich ganz desinteressiert sind oder euch dann nicht mehr folgen wollen und leidlich wären, alles weg. Das kann auch noch so ein Zeichen sein, dass jetzt einfach die Müdigkeit dann übermannt und da gerade man nichts Neues mehr aufnehmen möchte und kann.
Dann wird es sozusagen Zeit für ein Schläfchen oder der Abendschlaf.
Absolut.
Und genau, probiert's aus, achtet auf die Zeichen. Und dann, es gibt ja auch so ein Zeitfenster, die oft viele Neugeborene haben. Wo sie einfach dann einschlafen können, weil die Müdigkeit da ist, die einen dann so übermannt. Und wenn man dieses Zeitfenster nicht erkennt, dann schließt es sich und verschiebt sich einfach auf die nächste Zeit. Also man kann das dann oft gar nicht noch weiter rauszögern oder dann 10 Minuten, 5 Minuten, wie auch immer, irgendwie später nochmal ausprobieren. Das ist auch ganz spannend zu beobachten und kam jetzt auch neuerdings raus, dass es diese Schlaffenster gibt.
Mhm. Wenn die überschritten sind, dann für der Tag.
Was los.
Puh, da ist was los. Da ist was los. Wir haben noch ein paar Tipps und Einschlafhilfen für euch Eltern zusammengetragen. Als allererstes das weiße Rauschen. Wer das nicht kennt, das sind so Geräusche, die so ein bisschen ja dem aus Mutterleib nachempfunden sind. Die wirken einfach beruhigend. Und was da automatisch auch dadurch passiert, die Umgebungsgeräusche werden natürlich gedämpft. Also gerade wenn ihr unterwegs seid, kann das mal helfen. Das Wichtige ist aber bei diesem weißen Rauschen, das sollte wirklich nur in Maßen angewendet werden, weil euer Baby kann sich daran gewöhnen. Und dann kann es einfach Probleme haben, später dann ohne dieses Rauschen in ruhiger Umgebung einfach zur Ruhe zu kommen. Also da habt ihr dann im schlimmsten Fall eine Dauerbeschallung, weil euer Kind das einfach immer braucht. Deswegen nur ganz dosiert anwenden.
Ein weiterer Tipp kann das Tragen im Tuch oder auch der Trage sein. Durch die sanften Bewegungen und das Schuckeln kann es sein, dass die Kinder dadurch auch gut einschlafen. Aber auch ein regelmäßiger Tagesablauf fördert einen natürlichen Schlafrhythmus. Das heißt, hier haben wir es wieder, Thema Rituale, und einen ganz gezielten Tagesablauf kann natürlich auch helfen, eben auch die Schläfchen tagsüber richtig zu etablieren, so dass da auch klare Zeiten entstehen.
Und wichtig auch nochmal, nicht zu viele Reize vor dem Schlafen. Also der Firestarter mit Trommeln auf dem Nachttisch.
Den sollte man etwas, glaube ich, reduzieren.
Er ist nicht der optimale Act, der vor dem Schlafen vielleicht noch aufgeführt werden sollte. Ein Schauspiel ist es aber, vielleicht nicht unbedingt schlaffördernd. Jetzt haben wir, wie in Folge 1 auch schon, noch einige Mythen und Klischees rund um das Thema Babyschlaf für euch mitgebracht. Mythos 1.
Wenn man ein Baby zu oft trägt oder tröstet, wird es verwöhnt.
Ist das so ein Schwiegermutterspruch, oder?
Ja. Jetzt trag's doch nicht zu viel rum, jetzt lass es doch auch mal da liegen. Man hört es immer wieder, kriegt
also
es herangetragen.
Uns gab's das ja nicht.
Nie?
Ne? Nee.
Also es ist ein Mythos, bitte, bitte, bitte hört da nicht drauf.
Der Fakt ist nämlich wirklich, Neugeborene haben Grundbedürfnisse. Sie können noch nicht manipuliert werden. Das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Und wenn ihr das hört, dann könnt ihr das wirklich ab sofort mit einer bekannten Studie von René Spitz von 1945 untermauern. Der hat nämlich Beobachtungen in Waisenhäusern angestellt. Und da war es wirklich so, dass die Babys nur körperlich, rein körperlich versorgt wurden. Also die haben Essen bekommen, denen wurden die Windeln gewechselt, aber die haben sonst keinerlei emotionale Zuwendung und Körperkontakt bekommen.
Wie furchtbar eigentlich, gell?
Furchtbare
ganz,
Studie.
Ganz, ja. ganz schlimm.
Wäre das heute noch...
Vor allem, weil wir ja... Also, nee, ist es barbarisch.
Ja, ist es wirklich, oder?
Ja, es ist, als wir das durchgelesen haben, haben wir wirklich gedacht, meine
furchtbar.
Güte.
Wirklich furchtbar.
Und man hat hier nämlich gesehen, dass die Babys einfach sehr schnell erkrankt sind und auch in vielen Fällen verstarben, weil einfach diese körperliche Nähe, die Zuwendung, die man einfach braucht, nicht gegeben wurde. Und dies bezeichnet er als Hospitalismus, da gibt es wirklich einen Begriff für, der bedeutet, dass schwere Entwicklungsstörungen durch Vernachlässigung eben entstehen, wenn keine Nähe und Bindung dadurch eben auch entstehen kann. Deshalb, bitte hört nicht auf diese Sprüche. Ihr könnt euer Kind so viel tragen, so viel trösten, wie ihr wollt. Wenn euer Kind schreit, nehmt es hoch. Ihr müsst es nicht schreien lassen. Hört auf eure Intuition, hört auf eurem Bauchgefühl und das ist oft das Richtige.
Und so barbarisch diese Studie auch sein mag, ich finde auch da nochmal wichtig zu erwähnen, Wissenschaft, das bringt uns ja irgendwie weiter, aber diese Erkenntnisse haben ja wirklich auch dazu geführt, dass wir verstehen konnten, was diese Bedeutung von Bindung, aber auch körperliche Nähe für Babys einfach bedeutet und dass das auch mehr Beachtung schenkt in der heutigen Zeit, ein ganz wichtiges und etabliertes Thema ist. Und ja, hätten wir das vielleicht nicht, hätte der da damals nicht geforscht, wüssten wir das vielleicht heute immer noch nicht und würden immer noch uns an falsche Glaubenssätze einfach halten, weil die sich über Jahrzehnte so etabliert haben. Wir haben noch was mit.
Wir haben sehr viele noch mit dabei. Kommen wir zum nächsten Satz.
Ja.
Wenn das Baby am Tag weniger schläft, schläft es nachts besser. Und da müssen wir sagen, ding, ding, es ist falsch. Übermüdete Babys schlafen noch schlechter. Das heißt, je besser sie am Tag schlafen, desto besser wird die Nacht.
Ganz wichtige Information. Nächster Mythos. Ein Baby muss durchschlafen, sonst stimmt etwas nicht. Babyschlaf ist sehr, sehr individuell. Ihr habt es in der Folge schon wirklich rausgehört. Das müssen wir, glaube ich, auch noch nicht weiter nochmal erläutern, auch von unseren eigenen Geschichten, die wir euch erzählt haben. Nein, stimmt nicht.
Kommen wir zum nächsten. Mädchen schlafen besser als Jungs.
Oh, da habe ich aber schon gespoilert, ja. Oder wir beide, ne?
Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und es ist eher temperamentabhängig, aber hat nichts tatsächlich mit dem Geschlecht zu tun, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Und den nächsten Mythos, da haben sich mir wirklich ja die Fußnägel hochgerollt, aber das ist etwas, was sich noch hartnäckig hält. Ich bin auch neulich in unserem Instagram-Feed darüber gestolpert, dass da wirklich auch eine ärztliche Kollegin aufgeklärt hat, weil sie das eben auch noch erlebt und hört, nämlich ein Löffelchen Brei am Abend, beziehungsweise Butter, hilft Babys besser zu schlafen. Ist doch verrückt, dass sowas noch kursiert, oder?
Und das bevor, also wir reden hier davon, bevor die Beikost eingeführt wird, ne? Ja. Also wir reden wirklich ganz klar, wenn die Kinder noch gestillt werden oder die Flasche bekommen, dass man ihnen zusätzlich dazu einen Löffel Brei am Abend gibt.
Das ist absolut falsch, weil die zu frühe Einführung von fester Nahrung kann zu Verdauungsproblemen führen und ist absolut nicht schlafförderlich, ganz im Gegenteil.
Also, kommen wir zum Abschluss und zum Fazit unserer Kategorie. Babyschlaf entwickelt sich und liebe, liebe Eltern, macht euch bitte, bitte, bitte keinen Druck daraus. Jedes Kind ist individuell. Irgendwann werden sie schlafen, wenn sie Teenager sind, zu viel schlafen, dann wünschen wir uns wahrscheinlich.
Da kommt meine Zeit mit dem Staubsauger morgens 5:30. Aber das sage ich euch.
Dann aufstehen. Wir wissen, dass es eine Phase ist, aber wir wissen auch, dass es vielen in dieser Situation, wenn man sich darin befindet, nicht hilft. Versucht weiter zu atmen. Ihr werdet diese Zeit auf jeden Fall schaffen.
Wichtig ist, versucht für euch individuelle Lösungen zu finden. Passt die für euch an. Es gibt kein Schema A bis Z, was für jede Familie, für jedes Kind gleich funktioniert. Bleibt da also offen und informiert euch gut als Eltern, aber hört auch weiterhin auf euer Bauchgefühl, weil das wird euch bei gerade speziellen Fällen, wo Kinder vielleicht wirklich Probleme haben mit dem Thema Schlaf, gut weiterhelfen können.
Hallihallo.
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community.
Hallo Anja, hallo Marie. Ich hätte tatsächlich eine Frage, die ich gerne stellen würde. Und zwar interessiere ich mich fürs Thema Wassergeburt. Ich bin da am Überlegen, ob das für mich in Frage kommt. Und da würde mich mal interessieren, was für und was gegen eine Wassergeburt spricht. Und wie ihr dazu steht, wie ihr das so seht. Vielen Dank.
Das finde ich eine schöne Frage.
Das finde ich auch eine tolle Frage.
Ich bin auch eine Hebamme, die sehr, sehr gerne Wassergeburten begleitet. Und ich bin da so manchmal so ein bisschen wehmütig, weil wir beide ja in der Klinik arbeiten, wo es diese leider, muss man wirklich sagen, nicht so häufig gibt. Weil zum einen hat es bei uns häufig ja anamnestische Gründe. Also wenn bei den Frauen irgendwie eine Krankenvorgeschichte bekannt ist, die einfach von vornherein eine Wassergeburt ausschließt, aber auch bei den Kindern schon in der Schwangerschaft was diagnostiziert wurde, was von vornherein eine Kontraindikation für eine Wassergeburt ist, dann dürfen die Frauen nicht im Wasser gebären. Und was man auch bei uns noch sagen muss, die Hausstandards sind bei uns wirklich so streng, was die Gabe von medikamentösen Schmerzmitteln bei einer Wassergeburt angeht. Da wird einfach ganz klar gesagt, das Wasser ist das Schmerzmittel. Brauchst du was mehr, musst du aus dem Wasser raus. Und das ist ja wirklich häufig der Grund, warum Frauen, die eigentlich das gerne in der Schwangerschaft sich überlegt haben, gerne eine Wassergeburt wollen, dann doch irgendwann im Laufe der Geburt sagen, nee, reicht mir jetzt doch nicht das Wasser als Schmerzmittel. Ich brauche was anderes, was Stärkeres und dann aus dem Wasser rauskommen und die Wassergeburt nicht stattfinden kann.
Ja, das stimmt. Pauschales Ja oder Nein trotzdem zur Wassergeburt gibt es deshalb nur bedingt. Eben wenn, wie Anja gerade gesagt hat, eben Komplikationen in der Schwangerschaft aufgetreten sind, entweder maternal, also auf der Seite der Frau oder des Kindes, dann ist es nicht der Fall. Aber trotzdem dürft ihr entscheiden. Und es ist auch nicht immer alles schwarz und weiß. Das heißt, man kann natürlich auch während der Geburt in eine Entspannungswanne gehen. Das heißt, man kann zwischendurch mal eine Runde planschen, mal schauen, wie fühlt sich das denn auch überhaupt an. Denn viele müssen sich vielleicht auch vorab erstmal fragen, die sagen, Wassergeburt ja oder nein, bade ich denn generell gerne? Weil wenn das überhaupt für mich nicht in Frage kommt, also und ich generell nicht gerne bade, dann ist es vielleicht auch nicht so wahrscheinlich, dass ich es während der Geburt gerne mag oder toleriere. Das heißt, wenn man aber gerne badet und man sagt, oh, ich liebe das, ich kann da drin super entspannen, ich komme da runter, ich kann da loslassen, dann kann es vielleicht auch für die eine oder andere wirklich was sein, was man mal so ein bisschen in Erwägung ziehen kann. Und dann kann man es auch einfach mal ausprobieren, weil eine Geburt ist ja auch anstrengend. Ne? Es ist ja wie ein Marathonlauf, muss man sagen. Die Wehen, die veratmet werden müssen. Es ist sehr, ja, körperlich auch sehr anstrengend. Und manchmal tut es sehr gut, in der Wanne zu sein, aber manchen wird es dann auch da super schnell zu heiß. Die haben dann ganz schnell Kreislaufprobleme, ne? Und sagen, oh, ich weiß auch nicht, mir ist jetzt, das Wasser ist mir irgendwie hier zu warm, obwohl wir natürlich auch schauen, dass es nicht zu heiß ist. Also die Wanne wird jetzt zwischen 34 und 37 Grad haben. Aber ja, probiert es einfach aus, geht während der Geburt in die Wanne, vielleicht zur Entspannung. Man kann auch zwischendurch auch mal wieder raus und irgendwann wieder rein. Also es ist ja nicht immer ein Ja oder Nein, außer natürlich, wenn Schwangerschaftskomplikationen da sind oder während der Geburt Komplikationen auftreten, Infektionen vielleicht auch da sind. Also da gibt es ja schon bestimmte Punkte, die man vorher abhaken muss. Und deshalb wichtig auch nochmal zu sagen, wenn für euch eine Wassergeburt in Frage kommt, braucht ihr bestimmte Befunde und Ergebnisse, die ihr bitte mit in den Kreißsaal bringt oder euch auf jeden Fall darüber informiert, welche ihr brauchen solltet, dass es für euch nicht ausgeschlossen ist, weil vielleicht irgendein Blutwert fehlt.
Es macht auf jeden Fall Sinn, finde ich, wenn man eine Wassergeburt für sich plant, ein Geburtsplanungsgespräch in der Klinik zu machen, wie du schon gesagt hast, weil manchmal kann es nämlich auch sein, dass Aufklärungsgespräche vorab notwendig sind, genau, wo er einfach schon was gehört haben muss, Unterschriften noch, genau, die einfach mindestens vielleicht 24 Stunden vor der Geburt vielleicht gesetzt werden müssen und nicht dann zum Zeitpunkt, wenn die Wehentätigkeit schon sehr stark da ist. Deswegen sinnvoll Geburtsplanungsgespräch, da werdet ihr auch nochmal über die Vorteile einer Wassergeburt aufgeklärt, aber auch welche Nachteile oder Risiken es vielleicht dadurch geben kann. Ein Nachteil kann nämlich sein, dass es zu einer leichten Zeitverzögerung einfach kommen kann, wenn eine Notfallsituation bei der Frau, aber auch beim ungeborenen Kind auftritt, weil es einfach einen Moment länger dauert, bis man aus der Badewanne raus ist, die Frau abgetrocknet hat, irgendwie dann auch ein bisschen angekleidet hat und dann eben aufs Bett zum Beispiel sie sich gelegt hat, bis sie dann eben in den OP-Bereich gefahren werden kann. Das muss man einfach vorher einmal gehört haben. Das muss man wissen, um für sich realistisch das abschätzen zu können, ob man das für sich in Ordnung findet oder ob das ein Problem darstellt. Und genau solche Dinge werden in diesem Gespräch besprochen. Und wie ist es bei dir? Warst du im Wasser während der Geburt?
Nee, du?
Ich bin zur Entspannung, bin ich rein. Da fand ich das auch irgendwie ganz nett, aber für die Geburt wäre das für mich nicht in Frage gekommen. Ich sag dir auch warum. Erstens bin ich nicht die Bademaus. Ne? Also Baden ist für mich generell so ein Thema. Mir schnell zu heiß, mir schnell zu warm. Obwohl ich jetzt für mich ein Badethermometer entdeckt habe, seitdem geht es ein bisschen besser, aber ich bin trotzdem jetzt nicht so gerne im Wasser, wie vielleicht andere das sind. Und bei mir das allergrößte Problem ist wirklich gewesen, ich bin ja sehr klein und diese Gebärwand sind sehr, sehr groß. Ich habe da drin gar keine Position gefunden. Also entweder bin ich so reingerutscht, dass ich gefühlt unter Wasser man keine Luft bekommen habe, oder ich hing dann irgendwie aus der Wanne raus. Dann ist mir aber schnell, sehr schnell sehr kalt geworden, weil ich irgendwie der Körper dann anders außerhalb des Wassers war. Und deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, zur Entspannung kurz rein, ja, aber für die Geburt, das wäre für mich nichts gewesen.
Nee, für mich auch nicht. Aber ich bin auch nicht so die Bademaus. Also auch wenn ich bade eigentlich sehr gerne, aber ich bin immer sehr kurz nur im Wasser, weil mir auch sehr schnell einfach sehr heiß wird.
Kriegst du auch Kreislauf, ne?
Ich krieg da wirklich Kreislauf, aber ich bade auch nicht gerne kalt. Das ist bei mir so ein bisschen die Krux. Also viele sagen, ja, dann macht doch einfach das Wasser kälter. Nee, dann friere ich. Ich finde das dann unangenehm. Also ich brauche eine schöne, warme Wanne, aber dann kriege ich halt Kreislauf. Von daher war das für mich, kam das für mich nicht so in Frage, auch während der Öffnungsphase damals und so. wollte ich es auch zur Entspannung nicht. Also ich habe so auch den Halt gebraucht. Mhm. Mir war das dann ins Nasse, dann dieses An- und das Ausziehen und rein und raus und abtrocknen. Das war für mich in der Sekunde irgendwie nicht so. Also es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt. Ich meine, jede Geburt ist auch individuell. Vielleicht wird es irgendwann, wenn Nummer 2 kommen sollte, sich ändern. Aber ich weiß nicht. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es so, wie es damals war, perfekt.
Was ich schön fand, war das
ohne Wasser.
Ja, was ich schön fand irgendwie ist, wenn man so, was man ja schon in der Badewanne hat, man hat so als Frau wie so seinen eigenen kleinen Raum und auch Bereich, wo man so ein bisschen für sich ist. Aber du sagst es gerade schon, man kann sich halt doch auch dann im Wasser nur beschränkt bewegen. Und das war auch was, was mich wirklich gestört hat, dass ich nicht so richtig aktiv sein konnte, umhergehen konnte.
Ich habe einfach so den Halt gebraucht. Ja. Andere wiederum können ja Stunden im Wasser sein. Ja. Und das ist genau das Richtige für sie. Also ich glaube, es ist wirklich gut, falls es für euch in Frage kommt, macht dieses Geburtsplanungsgespräch. Sprecht mit eurer Geburtsklinik darüber, was eure Wünsche sind, wie ihr euch das vorstellt. Kommt da in den Austausch drüber, was ihr für Werte braucht, was ihr dafür mitbringen müsst. Und dann könnt ihr das, glaube ich, gut für euch entscheiden.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt. Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche.
Kommen wir zur letzten Kategorie, die Entdeckung der Woche und ich bin dran.
Ich bin so gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich bin dran. Es ist, naja, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht so ein richtiges sexy Thema, glaube ich, muss man sagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass man denkt, naja.
Ah ja?
Ich habe mich so ein bisschen der heutigen Zeit orientiert. Letztes Wochenende standen große Wahlen an. Das heißt, wir können es jetzt ja alle nicht mehr hören. Wir wollen es jetzt alle so schnell wie möglich irgendwie
vergessen.
Wahlplakate kann man nicht mehr sehen.
Muss ich dir kurz erzählen. Wahlplakate, ich bin zum Nachtdienst ja gefahren. Ich bin kaum durchgekommen, weil so viele Autos unterwegs waren und Plakate runtergerissen haben und die schon wieder abgebaut haben.
Die können es nicht mehr sehen.
Es war wirklich
viele so. Ne? Es war jetzt lang ein großes Thema in den Medien. Man hat sich viel mit befasst. Jetzt ist es durch und jetzt möchte man das, glaube ich, auch hinter sich lassen. Ich greife es noch ein einziges Mal auf, aber unter einem anderen Aspekt. Ich möchte nämlich euch heute erzählen, dass wir seit Februar eine neue Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaften haben. Wir haben sie neu gewählt und seit Februar haben wir eine neue Vertreterin in unserer Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft.
Das habe ich nicht gewusst.
Oder?
Erzähl mir mehr über sie.
Ja.
Wer ist die Dame?
Ich erzähle dir mehr über sie und ich erzähle vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, was vielleicht wirklich die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften sind. Aber trotzdem dachte ich mir so ein bisschen, thematisch hat es trotzdem gepasst. Und deshalb dachte ich mir, hey cool, das greifen wir hier doch einfach nochmal auf. Unsere neue Präsidentin heißt Professorin Dr. Nicola Bauer. Sie ist an der Universität Köln als Universitätsprofessorin tätig und Leiterin des dortigen Institutes für Hebammenwissenschaften.
Das ist aber spannend. Finde ich ganz toll. Ich finde diese Entwicklung sowieso phänomenal gut.
Schön.
Dass der Beruf akademisiert, dass es jetzt Professorinnen für Hebammenwissenschaften gibt, dass der Beruf das Standing bekommt, was er, finde ich persönlich, schon lange, lange gebraucht hat. Ich finde es ganz toll.
Also hier nochmal auch von uns herzlichen Glückwunsch, liebe Professorin Dr. Nicola Bauer, für dein neues Amt. Wir hoffen, du hast viel Freude damit. Davor, vielleicht auch noch spannend zu wissen, war von Mai 2023 bis 2025 jetzt eben Frau Professorin Dr. Barbara Fillenberg hat diesen Posten besetzt. Und als neue Schatzmeisterin haben wir die Professorin Dr. Julia Berger.
Also bin ich jetzt ganz überrascht und fast ein bisschen erstaunt, dass ich das jetzt gerade zum allerersten Mal höre. Schande auf mein Haupt. Kannst du mir noch so ein bisschen mehr darüber generell erzählen?
Ja, kann ich dir sehr gerne erzählen. Und zwar kommen wir doch noch mal ganz kurz dazu. Was ist denn eigentlich der DGHWI, abgekürzt, Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften e.V., ist eine unabhängige wissenschaftliche Fachgesellschaft von uns Hebammen. Und sie beschäftigt sich mit der Hebammenwissenschaft in Forschung, Lehre und mit der Praxis. Sie gibt es seit 2008, dort ist sie gegründet worden.
Ach, so lange
worden.
Doch schon, weit so vor lange dem Studium, finde ich ja toll.
So gibt es schon und setzt sich für die Weiterentwicklung und Förderung der evidenzbasierten Hebammenwissenschaften ein.
So wichtig, euer Job ist so wichtig.
Ich erzähle dir noch so ein bisschen mehr darüber, weil ich glaube, es ist wirklich sehr spannend, auch für viele vielleicht Hebammen-Kolleginnen, aber auch vielleicht für die, die gerade im Studium sind, dass wir vielleicht ein bisschen mehr vielleicht noch dazu erzählen, was macht diese Fachgesellschaft. Sie setzt sich, wie gesagt, für die Weiterentwicklung und Förderung der evidenzbasierten Hebammenwissenschaften ein. Man kann Teil dessen Ganzen werden, aber auch der DGHWI ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaft, wo wir es vorhin schon von hatten, als wir es vom Thema plötzlichen Kindstod hatten, nämlich den AWMF. Sie sind also an der Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien beteiligt und engagieren sich für die Vernetzung von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.
Finde ich ganz toll. Ich finde das so wichtig, auch unsere Arbeit, die wir ja schon seit es Menschen gibt, gab es immer Frauen, die geholfen haben, die Geburt zu begleiten, aber dass wir unsere Arbeit jetzt auch mit einfach belegen können, warum tun wir gewisse Dinge, dass wir das jetzt können, ich finde das ganz toll.
Und Ziel des Ganzen ist auch noch, dass evidenzbasierte Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und jungen Familien zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das auch noch vielleicht als Zielsetzung.
Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Finde ich ganz interessant, weil das scheint ein wichtiger Aspekt oder ist ein, definitiv, bin ich mir sicher, ein wichtiger Aspekt unserer Hebammenarbeit und trägt maßgeblich dazu bei, dass wir eben zunehmend dieses Standing bekommen, was es auch braucht für diesen Beruf.
Total. Und wie gesagt, man kann auch selbst Mitglied werden. Also für Hebammen oder auch WissenschaftlerInnen gibt es die Möglichkeit, diesem Verein beizutreten und hier eben auch die Forschung weiter voranzutreiben. Auch endlich, wie du gesagt hast, von unserer Seite aus. Oft wurden die Leitlinien ja nur von ärztlicher Seite geschrieben und jetzt dürfen wir natürlich, weil es natürlich ein Beruf ist, ja, der maßgeblich auch über unsere Handlungen, über unseren Beruf ja auch mitbestimmt, dort ein bisschen mitmischen und selbst auch mitforschen. Und das ist wirklich ganz toll. Also informiert euch da gerne nochmal. Und ich gebe euch gerne noch mal einen kleinen Ausblick darüber, was für aktuelle Forschungsprojekte wir vielleicht gerade am Laufen haben. Ist ja irgendwie auch ganz interessant zu wissen. Ja. Ja. Und zwar, eins davon ist das Gesundheitskonzept orientierter Beratung zur frühkindlichen Allergieprävention.
Wichtiges Thema, wird immer mehr, ja.
Die soll 2027 fertig werden. Und hier ist vor allem die Entwicklung der Intervention für Hebammen zur besseren Beratung von Familien bezüglich Allergieprävention. Das ist der Hauptschwerpunkt von uns, wo wir praktisch unseren Senf einfach mal mit dazugeben, natürlich wissenschaftlich fundiert und die Forschung hier weiter vorantreiben. Und als zweites haben wir hier das HIER, Gesundheit und Bedarf von Eltern von Frühgeborenen. Auch fertig 2027 und ist ein Forschungsprojekt zur Verbesserung der psychosozialen und medizinischen Versorgung der Eltern.
Auch sehr wichtig.
Genau, das ist die Forschungsagenda, beziehungsweise eine klare Forschungsagenda gibt es auch noch, angesetzt von 2026 bis 2036. Diese enthält die Entwicklung der langfristigen Stärkung der Hebammenwissenschaften in Deutschland.
Auch wichtig,
ganz Fokus wichtig. Hier, interdisziplinäre Geburtshilfe, Digitalisierung, Klimawandel und gesellschaftliche Veränderung. So. Das war meine Entdeckung der Woche.
Finde ich ganz toll. Danke, dass du das mitgebracht hast.
Also, Dr. Nicola Bauer, Professorin Dr. Nicola Bauer, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite nochmal. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns wissenschaftlich auf dieser Ebene führen und hoffentlich ganz viel noch herausfinden werden für unseren Berufsstand.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. Und ich muss sagen, Asche auf mein Haupt, was auch immer genau auf mein Haupt, dass ich da nicht tiefer in der Thematik drin war. Finde ich schade, dass ich das gar nicht so richtig am Schirm hatte.
Aber umso besser, dass es doch die Entdeckung der Woche war. Jetzt weißt du genau darüber Bescheid. Quellen dazu gibt es natürlich auch. Lass ich dir auch sehr gerne zukommen, Anja. Dann kann ich mir da auch nochmal nachlesen.
Für euch auch noch wichtig, alle Quellenangaben auch zum Thema Babyschlaf verlinken wir euch wieder in den Shownotes. Also wenn ihr da nochmal was genauer nachlesen wollt, euch nochmal genauer informieren wollt, dann unbedingt da reinklicken. Und ansonsten freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr uns Feedback auch zu dieser Folge wieder zukommen lasst. Entweder direkt über eure Podcast-Plattform in Form von einer Bewertung, aber auch, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt. Ihr könnt aber auch gerne in unsere DMs sliden auf Instagram oder uns eine Mail schicken. Wir freuen uns riesig darüber.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und auch, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Wir hoffen, wir konnten euch einige Informationen zum Thema Babyschlaf noch mit an die Hand geben und natürlich noch so viel mehr. Abonniert doch gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und auch nächste Woche pünktlich am Donnerstag zur nächsten wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis dahin.
Tschüss.
Eure Anja
und Marie. Hebammenzeit. Immer anders, immer neu ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern und Marie Kuhn.
Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.